herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Brabcast, Folge 23 jetzt und Stammtischfolge sozusagen Nummer 2. Wir haben diesmal als Gast wieder den Momme.
Moin.
Einmal wieder den Milan dabei.
Moin, moin.
Und als Gast haben wir diesmal den Dilo eingeladen.
Hallo.
Genau. So, der Dilo war ja auch schon Gast, ein Brabcast gewesen, eine ganz lange Folge, sehr informativ und alles. Könnt ihr euch, also müsst ihr euch anhören, bevor ihr das hier anhört. Weil ich glaube, wir referieren dann ganz viel auf die Folge zurück und quatschen auch so ein bisschen, was seitdem passiert ist. Und ansonsten haben wir auch diesmal ein paar Themen uns aufgeschrieben, wir haben uns richtig zusammengesetzt. Im Prinzip, was in den letzten zwei Wochen passiert ist, seit der letzten Aufnahme vom Brabcast. Milan hat sich ein neues Bike bestellt.
Momme ja, war gut, das hatte ich ja eigentlich im letzten Broadcast auch schon. Ne?
Ja, okay. Also. Ja, mehr dazu später.
Ja.
Momme war zwei Tage auf dem Spot wieder gewesen. Ne?
Und hat mein Bike vor kurzem komplett auseinandergerissen. Kann ich auch kurz was zu sagen.
Genau. Ich habe ein paar Fotos gemacht und habe eine lustige App entdeckt. Dazu dann später mal mehr. Ich weiß gar nicht, wusstet, Momme, Dilo, wisst ihr, was sich Milan vom Bike bestellt hat?
Mhm. Ja. Ja. Glaube ja.
Ja, ich glaube, die sind in dem sehr engen Kreis da drin von den Leuten, die es wissen. Ich glaube, du weißt es noch nicht, oder? Oder haben wir drüber gesprochen?
Doch, ich glaube, wir haben drüber gesprochen. Ich
dachte, verdammt.
Ich dachte, einer von uns kann es jetzt erraten. Nee. Also, da, bevor ich hier komplett reinjumpe, ich wollte Kommentare vorlesen. Ach, welch ein Service hier. genau, also im Prinzip gab es auch Feedback zu diesem Stammtisch letzten Endes, was ja einfach für mich angenehmer ist aufzunehmen, weil ja man sich ja mal so einen Abschlag gibt und eine gewisse Dynamik da ist und dass die Themen natürlich immer natürlich mehr werden, desto mehr Leute. Und dann kann ich mal gucken, hier auf YouTube zum Beispiel hat geschrieben, wer bin ich? Es sind immer die besten Usernames, ey. Fände mal cool, mit coole Wu im Broadcast zu hören, als Vertreter der Motovlogger, eventuell auf der Ural während der Fahrt auf. Genau, das ist so ein Thema, will ich auch noch drüber quatschen. Ja, coole Wu habe ich jetzt gar nicht so den Bezug zu. Aber zum Beispiel, ich kenne da jemanden, der macht das Gleiche. Da ich mehr Bezug zu, könnte man mal auf jeden Fall mal abquatschen. Ansonsten steht jetzt auf meiner Liste natürlich Kevin Gallas. Das war ja meine Content-Empfehlung beim letzten Mal gewesen. Den muss ich definitiv mal anschreiben. Und so. Dann hat Justin noch geschrieben, so wie Basti hier teilweise erzählt, schreckt mich das ein bisschen ab von der 525. Irgendwie bekommt man aber schon Lust auf so ein Projekt. Ja, ist halt, steckt man halt nicht drin oft, ne? Also was weiß man ja auch erst nach Jahren, was man da letzten Endes gekauft hat. So grundsätzlich so eine 525 oder so ein Rotax-Motor kann auch heute immer noch zuverlässig sein.
Ich wollte gerade sagen, da war ja auch Fazit letztes Mal, die sind schon nicht verkehrt. Basti hatte sicherlich auch viel Pech.
Ja, definitiv. So, Named Max hat geschrieben, Milan macht die Mito fertig. Walter muss auf die Rennen.
Ja, Mann, da bin ich auch für.
Walter muss auf die Renne mit der Mito, oder was?
Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nee, also, den Named Max, den kenne ich auch ganz gut. Der ist auch immer im Chat anwesend beim Stream. Also auf jeden Fall schon mal Grüße an den. Das ist ein OG. Und der hat das schon so oft geschrieben, dass Walter auf die Mito und auf die Rennstrecke und so, das wäre Selbstmord, Mann. Sowohl für die Mito als auch für Walter.
Walter ist dein Bruder, ne?
Ja, genau, das ist mein Bruder. Und
den muss man aber kennen. Und ich kenne den auch und kann das so bestätigen.
Also der hat, ich hätte es vorher nie für möglich gehalten. Der hat sich eine Aprilia geholt, eine Tuono. Das ist 125 Viertakt. Ne, da hätte ich jetzt gesagt, gut, wenn der 25.000 hält, dann ist das eigentlich schon schlecht, ne? Walter hatte den ersten Motorschaden nach 9.000 Kilometern und ich sag deshalb ersten Motorschaden, weil er den zweiten bei 16.000 hatte.
Also ja richtig 525-Basti-Niveau.
Ja, der ist schon gut unterwegs da, ne? Also, ja, jetzt musste auch komplett neuer Motor, weil das Gehäuse gerissen war. Das war eine Riesenscheiße, da, diesen Motor da also rauszuholen. Da merkt man erstmal, wie verwöhnt man von den Supermodus ist. Und ich muss da jetzt auch an dieser Stelle auch einfach mal KTM loben, wie verwöhnt man davon KTMs ist, weil die schraubst halt echt, und das wird Momme bestätigen können, mit eigentlich drei Schraubenschlüsseln auseinander. Jo. Und du kommst überall ran, du kannst den Motor, also ich glaube, es ist doch realistisch zu sagen, dass du den Motor in einer halben Stunde draußen hast, oder? Also ohne dass
ja,
ich.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja.
So, bei der habe ich einen Tag gebraucht. Das glaubst du nicht, wie dumm das gebaut ist. Da hast du vor jeder, erstmal wollte ich den Motor ohne Rahmen rausnehmen. da musst du erstmal alles losnehmen da. Dann ist vor jeder Schraube, die du losnehmen willst, sitzt ein anderes Teil davor. Dann sitzen die Schrauben so eng am Motor, dass du nicht mal mit dem Ringmaulschlüssel da dran kommst. Das heißt, ich habe mir einen alten Schraubenschlüssel genommen, den abgeflext, dass ich da so gerade noch zwischenkomme. Also, ja, da musste ich nachher einen ganzen Rahmen rausnehmen und so. Das war absoluter Schrott. Also, nie wieder.
Ja, ja gut. Also, ich habe ja auch mal so ein Sportler-Ding gehabt. Da ist auch der Motor hochgegangen. Da habe ich es so gemacht, ich habe die komplett auseinandergebaut. Dann habe ich meinen Austauschmotor auf den Holzblock gestellt und dann habe ich an dem Motor alles rangeschraubt. Weil wir kennen es ja auch so, oh, wir hängen so einen Motor halt einfach in so einen Einzylinder wieder rein. Das funktioniert bei allen anderen Bikes schon nicht mehr. Da musst du es halt wirklich machen. Da liegt der Motor, buff, Rahmen rauf, Schwinge rein, Gabel durch.
Ja, aber da musstest du auch dein Kühler alles los und so. Also es war auch wirklich dumm gebaut. Also ich kann verstehen, dass das, also wenn die Motorhalterungen anders gebaut werden, hättest du den Motor auch so rausnehmen können. Da ist ja Platz bei, das ist ja ein Naked Bike und so, aber es war wirklich einfach doof gebaut.
Hm. Aber wie, was war jetzt da kaputt gegangen? War das einfach Pech oder ist einfach?
Also ist die Frage, wenn man so häufig einen Motor kaputt kriegt, ob das Pech ist, ne?
Karma? Oder Unfähigkeit noch?
Ja, oder wer weiß, ne? Also Walter, ich sag dem immer, er soll bitte warm fahren und er sagt, ich fahr doch warm. Und wenn ich ihm dann sage, warm fahren heißt aber nicht 9000 Umdrehungen, dann guckt er immer.
Ja, also Walter ist echt, echt speziell. Ich habe ihn auch letzte Woche gefragt, was machst du damit, Walter?
Ja,
nichts, jetzt, nichts. Fährst du warm? Ja.
Der fühlt den Motor halt nicht so. Das kommt ja vielleicht noch, das kann man, hat man ja auch nicht
Ich glaube, der fühlt noch gar keinen Motor.
Könnte sein, weiß ich nicht.
Aber der Motor fühlt ihn.
Ja, ja, aber ganz so.
Ja, auf jeden Fall ist ihm dann anscheinend wohl die Kette abgesprungen und die hat den Neutralgangsensor abgerissen und der sitzt also im Gehäuse bis ganz innen durch mit der Schraube und da ist das Gehäuse dann gerissen. So, und das Gehäuse kostet 500. Ich habe jetzt einen Austauschmotor mit 2000 Kilometer für 800 gekriegt, habe da noch ein Seitenteil dazu bekommen, was eigentlich auch noch ein Huni kostet. Plus Anbauteile, also Auspuff und so ist auch dabei. Heißt, ja, hätte das gleiche gekostet oder wahrscheinlich sogar weniger als eine Gehäusehälfte, weil dann musst du die Innereien ja auch alle machen, ne?
Und eigentlich sollte man lieber beide Gehäusehälften machen, nicht
genau,
eine.
Genau, das kommt noch dazu.
Hm. Aber ansonsten.
Insofern.
Ja, gut, dann können wir ja gar nicht so ein Ratespiel auf jeden Fall nochmal machen, was du dir für ein neues Bike geholt hast. Ich glaube, das wird kein.
Ja, ihr wisst es alle.
Ja, wir wissen es alle, aber letzten Endes wird jeder mal so wahrscheinlich fragen, ja, was für eine Supermoto hast du denn jetzt geholt? Aber
ja, das ist Überraschung, Surprise, Surprise. Ich kann es ja jetzt auch schon sagen, weil ich hole die jetzt tatsächlich ja morgen ab. Richtig geil. Ich habe vorhin Bescheid bekommen, ja, kannst morgen rumkommen, die ist fertig. Und ich dachte nur so, geil.
So, jetzt sag's, Milan, sag's,
hau's ja, aus. R6, RJ27, also eine neue und boah, ey, für mich die geilste Sportler, die es momentan gibt. Also ich fühle das Bike so heftig.
Aber Sportler, nicht nur mal Supermoto.
Sage ich mal noch nicht nein.
Also die R6 ist definitiv eine Supermoto letzten Endes. Eine Sportler. Ja,
ja, genau. Und ja, ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte es ja letztes Mal schon erzählt. Ich habe so ein bisschen angefangen mit diesem Sportler auf der Rennstrecke und das war echt ziemlich geil. Und ich habe mir halt ein Bike für den Einstieg dafür geholt, wo jetzt auch mal was kaputt war und so. Und selbst da war es schon so, da heißt es dann, ja, wenn du eine bessere Bremse willst, dann baust du die von der R6 dran. Die ist Hammer. So und all sowas. Ne? Die R6 war ungefähr in allen Punkten immer das bessere Bike, also die alte R6. Und ich finde halt die neue optisch einfach Hammer. Die ist, also finde ich richtig schön vorne mit die Front und sowas. Das Heck, einfach alles. Top-Bike. Und ja gut, die hat jetzt ein bisschen weniger Leistung, aber das kann man, meine ich, nachher über die Rennsteuergeräte auch wieder ja rückgängig machen. Das ist halt Euro 5 oder Euro 4 oder was auch immer das dann.
Also was heißt ein bisschen weniger Leistung als die Vorgängermodelle oder was?
Ja, genau. Also ich glaube, die hat jetzt 118. Weiß gar nicht, was die vorher hatten, aber also ich kenne die nur immer.
125 vielleicht, also.
Ja, keine Ahnung. Ist nichts Weltbewegendes, aber.
Nee. Ja, und halt nur Straße oder für Rennstrecke?
Eigentlich für Rennstrecke, weil Landstraße möchte ich mit der Sportler nicht fahren, weil ich weiß, wie ich fahre und ich weiß, dass ich und so ein Bike auf der Landstraße einfach keine gute Kombi ist. Bist einfach sauschnell mit den Dingern und ja, deshalb Rennstrecke. Was aber geht und wo ich auch Bock drauf habe, ist, ich ziehe ja nach Hamburg und so ein bisschen damit einfach legal in der Stadt rumfahren, da habe ich schon Bock drauf. Oder mal zur Uni, du hast ein Schloss, du kannst es abschließen, musst dir keinen Kopf machen. Da habe ich schon Bock drauf. Das heißt, ich muss halt immer so ein bisschen dann diesen Spagat zwischen einem Rennstreckenbike und einem Straßenbike, wo man mit Sicherheit auch immer was umbauen muss, wenn man auf die Rennstrecke fährt. Aber ja, ich denke, das ist trotzdem, da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Ist geiler als mit der EXC durch Hamburg, mit der Soko.
Ja. Ja. Ja, vor allem, wenn man so sagt, boah, die haben ein Schloss, was immer auch gar nicht so viele wissen. Also so eine EXC kommt natürlich nicht mit einem Zündschloss, kannst dich immer raufsetzen und anders erdrücken.
Und ich habe auch immer Schiss, ich bin ja ein Jahr lang mit der EXC zur Schule gefahren, Schande über mein Haupt. Und ich hatte so Schiss, dass mir das Bike geklaut wird, weil die sind halt auch einfach sauleicht. Da fährt einmal einer mit dem Transporter vor, der hebt das Ding rein und gut ist. Da kannst du ein Lenkradschloss drin haben, so viel du willst, oder so ein Fahrradschloss, das hatte ich dann immer mit, ne? Und ich habe nachher in der Schule immer am Fenster gesessen und so mich extra so hingesetzt, dass ich also aufs Bike gucken kann. Also so richtig, das war schon fast ein Tick.
Ich kann mich erinnern, als wir mal in Harz waren, am Kyffhäuser saßen und gegessen haben. Wilhelm hatte damals noch seine EXC 530 ohne Zündschloss, ohne alles. Und die stand da halt unten auf dem Parkplatz. Und auf einmal haben wir halt so einen Einzylinder gehört, der auch wirklich klang halt wie Wilhelm seine. Und Wilhelm ist halt aufgesprungen und war so in dem Modus so, jemand klaut meine EXC. Und dann war halt einfach nur einer mit einem Quad, der losgefahren ist. Aber du kannst dann halt nicht mal in Ruhe irgendwie beim Essen sitzen, ohne dir Gedanken zu machen, dass wenn ein Einzylinder vorbeifährt, dass es deine gerade ist.
Ja. Nee, und dieses Gefühl einfach so, das muss ich nicht unbedingt nochmal haben. Deshalb bin ich schon froh, wenn ein ordentliches Zündschloss dran ist und ordentliches Lenkradschloss und so, das ist schon einfach, die kannst du auch mal so stehen lassen, ne?
Aber Rennstrecke, Dilo ist, glaube ich, vorletztes Wochenende, erst mal Rennstrecke gefahren, oder?
1. Juni war das, ja, also theoretisch vor über 2 Wochen sogar schon, ja.
Das war also wirklich dein erstes Mal, ich habe es jetzt nur gemutmaßt. Ja. Und wie war's?
Das
war
wirklich das erste Mal. Richtig gut. Also ich war vorher nie so heiß auf Rennstrecke, weil es auch irgendwie immer nicht so nah war. Aber im Endeffekt hatte ich es gar nicht auf dem Schirm, dass wir waren in M, vielleicht kennt das der ein oder andere, in Holland, was einfach nur eine halbe Stunde weg war von uns. Habe ich auch schon mal vor ein paar Jahren was gehört, aber ich war halt nie so heiß auf Supermoto-Rennstrecke. Für mich war Straße fahren immer so alles, die Erlebnisse auf der Straße. Aber ich fand es richtig, richtig gut. Also es hat mega Spaß gemacht. Und wird auf jeden Fall wiederholt. Das ist ganz cool. Die bieten da eigentlich fast jedes zweites Wochenende so eine freie Fahrt an, haben da so gut wie keine Regularien, also die sind da echt locker. Jetzt letztes oder vor 3 Wochen, als wir da waren, war das Wichtigste eigentlich Corona und der Abstand. Ansonsten musst du da nicht viel einhalten, kannst du eigentlich mit deinem Streetbike so drauf fahren. Und es kostet einfach für den halben Tag 35 Euro. Also günstiger Rennstreckenerfahrung oder sowas in die Richtung geht, glaube ich, nicht.
Dilo, weißt du, was mir aufgefallen ist?
Was denn?
Wo du jetzt gerade M sagst, ich habe vor 2-3 Tagen eine Mail bekommen und da stand dann dieses Pottendick oder wie man das ausspricht drin und ich dachte mir so, Moment, da war doch Dilo erst gerade, ne? Und dann ist mir das eingefallen, ich war damals in M immer auf der Cross-Strecke.
Genau, die ist direkt daneben. Die
genau. Sogar von der und dann habe ich nämlich damals auch da gesehen, diese Strecke, und bin da hingelaufen und habe gefragt, ob man da nicht mal Supermoto fahren kann. Und dann haben die mir nämlich gesagt, ja, das machen wir auch ab und zu schon, und haben mich in so ein Mail-Newsletter eingetragen und da bin ich immer noch drin.
Genau, das ist der Newsletter, wo wir immer erfahren, wann es losgeht, wann wieder was ist.
Ja, ich würde sagen, dann sehen wir uns bald, ne?
Mit der R6 dann?
mit der Huserberg auf jeden Fall nicht. Also die wird keinen Rennstreckeneinsatz sehen. Dafür ist sie. Aber wer weiß, vielleicht kommt da ja noch was dieses Jahr. Ich hab's auf jeden Fall eigentlich vor.
Ja, musst du auch. Und ich muss noch mal kurz was anmerken. Ich glaube, das sah extrem professionell aus auf der Rennstrecke, weil er ist in Jeans gefahren, wenn ich das richtig gesehen habe, oder?
ich wollte das gerade nochmal anmerken. Also das Ding ist, ich habe echt richtig Bock, wieder auf der Strecke zu fahren. Wir sind auch sogar im August ist es, glaube ich, beim DRZ-Treffen auf dem Harzring. Und ich habe mir so gesagt, spätestens bis dahin muss halt irgendwas Ledermäßiges am Start sein. Also, weiß nicht, wenn ich eine Crosshose angab, also es gab halt ein paar Kommentare, es gab ein paar Leute, ich kannte da auch die einen oder anderen auf der Strecke. Das war ganz lustig, weil so die einen oder anderen Stahlwerker, von denen du so in der Szene, im Instagram-Game nichts mehr siehst, fährst du halt nach M zur Supermoto-Strecke wer ist da? So alle Stahlwerker gefühlt. Also zum Beispiel Daniel White, den kennt ihr den einen oder anderen noch, damals mit der 96, der auch das Video mal mit David Boss gemacht hat, dieses Supermoto Passion Video, und später hat er dann die 530. Der war da zum Beispiel da, also den habe ich beim Anlassen immer mal getroffen und so, und dann fährst du da hin und siehst auf einmal den so, richtig, richtig cool. Ja, auf jeden Fall, ich war halt ganz ohne Schutz war ich nicht unterwegs. Ich hatte halt eine Kevlar-Jeans an, sieht zwar nicht sehr besonders aus, weiß nicht, wenn ich eine Crosshose angehabt hätte, gäbe es wahrscheinlich keine Kommentare, und ich hatte über meiner Protektorenjacke nicht mal ein Pullover, sondern einfach nur ein T-Shirt. Es war sau heiß, ob ich jetzt ein Pullover da drüber ziehe oder ein T-Shirt, habe ich mir gedacht, ist auch egal. Sah halt ein bisschen riskant aus.
Ich glaube, ich habe da was für dich. Ich muss dir nachher mal schreiben. Ich glaube, ich habe da, ich kann dir da was vermitteln.
Ja, ich habe auch schon einen Plan, aber ich hatte zumindest aber auch richtige Crossstiefel an, und das hat sich gut angefühlt, muss ich sagen.
Also ich meine ledermäßig, ne?
Ja, ich hab ledermäßig auch schon was im Kopf. Vielleicht haben wir sogar dasselbe. Also
ich habe ledermäßig jetzt auch was im Kopf schon wieder.
Ja, also das, ich glaube, wenn man, also ich, das hat sich halt echt nicht so sicher angefühlt, außer an den Füßen. Das war cool, so mit Crossstiefeln, da hat man sich wirklich sicher gefühlt. Aber sonst ist das schon, man konnte da nicht 100% geben.
Aber
mit der Kleidung.
Aber sonst gab es eigentlich auch Offroad oder war nur rein Asphalt?
Es ist nur Asphalt. Also daneben ist ja tatsächlich direkt eine Crossstrecke, aber das ist halt wirklich getrennt. Mhm. Und ich muss sagen, also es ist halt auch eine Kartstrecke eigentlich, aber die ist super groß. Also alle anderen Outdoor-Kartstrecken, die ich bisher gesehen habe, hatten halt schon sehr, sehr enge Kurven und gar nicht mal so krass lange Geraden. Und ich finde, die Strecke ist für eine Kartstrecke echt schon weitläufig und für Supermoto, ich finde es richtig gut. Also klar bin ich jetzt noch nicht woanders gewesen, aber selbst so Leute wie Timo Melchior, der es echt gut drauf hat,
hat ja, auch Mann, nicht, echt hat, gut.
Ja, mit dem bin ich quasi gefahren. Also das ist auch echt krank, wie er fährt. Und ich glaube, er redet auch nicht schlecht über die Strecke. Also echt cool.
Doch, wenn sie können, dann fahren sie schon dahin, ne? Also sind,
ja, ist auch nah, ne?
Also mein Newsletter letzten Endes ist wie immer die DRZ-Gruppe, in der ich immer alle Termine mitbekomme, vom Harzring bis M. Und da ist ja dann immer M ja doch irgendwie am beliebtesten. Also gibt ja bei uns auch nochmal Schönerlinde. Aber das,
ja, genau.
Das ist ein Acker letzten Endes. Da können wir irgendwann mal, wenn du nochmal bei mir bist, im Sommer mal vorbeifahren. Dann kannst du das mal angucken, aber das ist schon echt abenteuerlich. Also das ist, als ob du Offroad auf Asphalt fährst.
Ja, ich hatte mir das tatsächlich auch mal, also ich habe jetzt so in meinem Kopf schon fahren können, falls mich irgendwer besucht aus der Szene, Freunde, wie auch immer, zum Beispiel du, Momme, etc. Okay, Milan ist eh bei mir in der Ecke so.
Ich wollte gerade sagen, hallo?
dich zähle ich gar nicht zu besuchen, du bist eh aus der Hut, sag ich mal.
Dich zähle ich gar nicht zu Freunden.
Oh, aua.
Hallo, du bist Familie, Mois.
Milan hat einen Wohnungsschlüssel.
Ja. da habe ich auf jeden Fall gedacht, würde ich das immer so abpassen, dass dann M mal aufhat am Wochenende und dass man dann zusammen mit denen hinfahren kann. Und bei dir habe ich auch gedacht, Martin, wenn ihr nochmal vorbeikommt. Aber dann habe ich mir gedacht, ihr habt ja auch die Strecke in Schönerlinde. Und du zum Beispiel, bist du schon da gefahren? Aber
ja.
Auf jeden Fall, also ich habe es nicht im Kopf, dass du mal davon gut gesprochen hast oder da mega Hype drauf warst oder so.
Nee, also ich bin gefahren mit der 125er damals, als noch ein Streckenticket 15 Euro gekostet hat. Also inzwischen ist es jetzt auch so teuer wie M letzten Endes. Aber wirklich kein Fan von der Strecke an sich. Also wirklich sehr uneben. Da musst du schon Vertrauen ins Motorrad haben, und ich habe es bei der DRZ nicht, das hatten wir auch letztes Mal ja so ein bisschen besprochen, dass ich nicht der Fan bin von der DRZ, was das Fahrwerk anbelangt. Ich würde aber Großdölln zum Beispiel mit der DRZ fahren, weil da gibt es keine Kurve unter 70, da macht die DRZ eine relativ gute Figur, aber halt langsam, uneben, da kommt das Fahrwerk nicht hinterher, dass es guten Kontakt zur Straße hält, finde ich. Momme, bist du auch schon mal Rennstrecke gefahren?
Ja, letztes Jahr zweimal. Auf dem Harzring war ich beide Male. Einmal auch Forest Cup mitgefahren, da war ich das erste Mal überhaupt auf einer Rennstrecke. Und tatsächlich auch mit Timo Melchior, der eben erwähnt wurde. Ein alter Stahlwerk,
OG. Ja,
Gründer, OG, was auch immer. Der ist, wie David schon sagte, echt krass unterwegs. Und durch den und bin ich da im Prinzip mit hingekommen. Und der sagte dann gleich, ach komm, dann melde ich hier an, Forest Cup und so. Ist doch alles nur Spaß und so.
Gleich Competition.
Aber als ich dann halt so nach einem Trainingstag am nächsten Morgen nach dem Aufstehen 10 Minuten warm gefahren und dann stand ich plötzlich in der Starterreihe und alle um mich herum auf einmal voll im Race-Modus und habe mich schon gefragt, was ich da mache. Ja, aber letztendlich habe ich eigentlich ganz gut abgeschnitten, hat mega, mega, mega Bock gemacht und soll auch auf jeden Fall bald wieder losgehen. Also vielleicht erste, zweite Juliwoche noch auf dem Harzring einmal. Oder M, gerne auch.
Ja. Bin ich ja echt der Einzige, der hier nicht irgendwie Supermoto-Rennstreckenerfahrung hat. Was ist denn da los?
Ja, siehst du?
Ja, du bist auch so ein Instagram-Poser. Echt der Fahrer von der Rennstrecke.
Du fährst ja nur für Fotos.
Genau.
Ja, ist auch so. Kann auch gar nicht fahren.
Kannst du denn Wheelie?
Nee, mach ich immer Photoshop.
Ich wollte gerade sagen, das sind so Fotomontagen dann mit so einem Einkaufswagen noch und so.
Ich lade die eigentlich nur in T5 und dann fahre ich irgendwo hin, ganz ehrlich, Moped fahren.
Bin ich eigentlich gar nicht so ein Fan von, aber kann ich ja mal ein bisschen einsteigen, Fotos machen und Motorrad fahren, das ist ja eigentlich so mein Mitti.
Oh ja, das ist auch spannend, da habe ich Bock drauf, das Thema, fang an.
Ja, ich habe auch bei FatHeads ja schon angeteased, dass ich hier so eine App ausprobiert habe, weil ich meine, Milan, Dilo, ihr kennt das, man will vielleicht mal einfach mal durch die Gegend fahren, ein paar Fotos machen, man hat das Gefühl, man kennt eigentlich jeden Spot in seiner Umgebung und hat alles schon mal gesehen oder man ist irgendwo komplett neu, hat aber noch gar nicht so einen Plan, wo man hin will. Also einfach, man ist dann schon mal 50 Kilometer irgendwo hingefahren, aber irgendwie fehlt dann nochmal eine Umgebung, irgendwie so ein Spot. Und es gibt eine App, die heißt Random Nautic oder Random Nautica. Die hat ein sehr abstraktes Menü, also ist wirklich abstrakt, aber letzten Endes ist es halt so ein Text, letzten Endes, den man da eingibt. Man gibt seine Location einmal mit so einem Button, dann fragt die App, was du sehen willst. Und da kann man halt eine Anomalie anwählen, einen Attractor oder einen Void. Diese ganze App wird auch so im Internet gehandelt mit, da findest du Glitche der Matrix, da findest du spooky Gegenden oder so. Also das, was man am meisten findet, gerade auf TikTok, ist immer, Leute finden auf jeden Fall ganz gruselige Sachen von, sie wurden von der App auf den Friedhof geschickt und genau standen dann auf einmal vor einem Grabstein, wo jemand begraben war, mit den gleichen Familiennamen wie die Leute. Also ja, halte ich jetzt nicht so viel von. Aber die App sagt sich selbst auch so, sie versucht dich auch, wenn du zum Beispiel ein Void anklickst, was ja so die Leere beschreibt letzten Endes, dann schickt sie dich irgendwo hin, wo nichts ist. Und du würdest da normalerweise nie hinfahren, weil da gibt's ja nichts. Aber wenn du erstmal da bist, würdest du ja vielleicht feststellen, okay, das hat sich doch gelohnt. Und ich habe das jetzt ein paar Mal ausprobiert. Wir waren draußen gewesen, in Oranienburg hatten wir eine Ausfahrt gemacht. Da ich das erste Mal das probiert, da hat sie mich auch schon so rein von der Karte her schon so einen coolen Ort geschickt, nämlich so ein altes Hospiz oder ein altes Heilstättengelände sogar. Also wir stehen halt mitten in Oranienburg, bei auch schon so ein Lost Place. Ich gebe die App ein und sage,
oder ohne Friedhof?
Ohne Friedhof. Gehen halt wirklich halt alles an so, ja, schick uns mal los, sie schickt mir so einen Standort, ich gucke auf die Karte, ja wirklich, also eine Heilstätten. Die waren leider abgezäunt, wir kamen da nicht rauf, aber hab schon gemerkt, da geht was. Und jetzt habe ich das bei mir zu Hause ausprobiert und die hat mich dann wirklich auf so einem Feldweg geschickt, wo ich noch nie war. Und das Lustige ist, ich bin halt, das ist genau zwischen dem Wohnort, wo ich aufgewachsen bin, wo ich heute lebe und wo unser Spot ist. Genau in der Mitte ist es drinne. Und ich würde nie auf die Idee kommen, da hinzufahren. Also ich habe mir auch wirklich, bin da nie hingefahren. Also wirklich einen Kilometer vom Spot. Du kannst vom Spot den sehen letzten Endes. Und er war wirklich, ja, so eine sehr schöne Szenerie. Also ich habe da wirklich schöne Fotos gemacht, die so typisch Brandenburg sind für mich. Ja, so Heimat letzten Endes, weil es ja in der Ecke ist, wo ich aufgewachsen bin. Und ich glaube, das ist für jeden, der so ein bisschen Fotos machen will und einfach nur ein Ziel braucht, um irgendwo hinzufahren und neue Dinge zu entdecken, ist das eine super App. Und
ist einfach eine Hilfe, weil ich merke das auch. Also ich würde nicht sagen, dass ich hier jede Ecke kenne bei mir, sondern bin auch oft erstaunt, wenn man dann doch mal irgendwo ein Feldweg oder auch Fahrradwege ist momentan so mein Ding. Ich fahre so Fahrradwege dann rein, was man da für schöne Ecken findet. Aber das ist natürlich noch mal, trotzdem stehst du um hier so und denkst, wo fahre ich denn heute hin? So, in welche Richtung. Ja,
und dann vergleichst du dann immer bei deinen Standards so, ne?
Genau. Ja, das passiert halt schnell. Und mit der App ist natürlich geil, da hast du dann, ist es wie so eine Schnitzeljagd, dann hast du schon ein Ziel vorgegeben.
Genau. Und einfach, fällt auch einfach wirklich, also ich habe auch oft mir einen Standort schicken lassen und dachte mir, was soll ich denn da? Das kann auch wirklich auf Privatgelände sein, da kann man das auch so melden, das Privatgelände oder so. Aber reicht ja manchmal, was man in die Nähe fährt letzten Endes. Aber es ist wirklich, da war ich noch nie, aber was soll ich denn da? Und ja, das ist halt der Gedankenansatz dieser App. Und ja, ich hatte das ja in der Story geschrieben bei FatHeads letzten Endes, dass ich mich von so einer App daher pinschicken lassen Hab dann gesagt, im nächsten Broadcast erzähle ich mehr dazu. Deswegen reden wir jetzt darüber gerade. Aber da haben wir so viele Leute gleich geschrieben, wie heißen die App? Und ich finde auch, selbst wenn ich jetzt nur gesagt habe, so heißt die App, hätten viele Leute damit nichts anfangen können, wenn sie sich die runterladen. Also
Ich habe mal direkt eine Frage an dich. Ich habe mir die gerade runtergeladen. Was hast denn du bei dir angegeben, was du sehen willst? Weil hier steht jetzt Anomalie, Attractor, Void.
Wir spielen das mal so ein bisschen durch. Ich weiß, es ist ein Audio-Podcast. Vielleicht könnt ihr euch die App auch runterladen. Wie gesagt, sie heißt Random Nautica.
Ohne M.
Random Naut.
Also quasi random ohne M.
Genau, mit N. Genau, da gibt es halt einmal zwei Buttons unten, einmal so einen Anhang, einmal dieses Location-Symbol. Da gibt man halt einmal seine Location im Prinzip an, wo man gerade ist. Da darf die App. Zack. So, dann fragt sie dich, ob sie eine Anomalie, einen Attractor oder eine Void vorschlagen soll. Und sie benutzen Quantenpunkte. Also es gibt halt wirklich auch gute Erklärvideos dazu letzten Endes, aber es wird einfach, ich kann es jetzt nicht so schön erklären, aber letzten Endes, wenn man zwischen drei Orten ein Dreieck bildet und dann auf der Mitte des Dreiecks einen rechten Winkel eine Linie reinzieht, also wie man den Mittelpunkt eines Dreiecks ermittelt, dann auch Mathematik ja oder was ist das Geo?
Schon den ganzen Tag heute, Mann.
Geometrie, dann ergibt sich ja ein Punkt. Und letzten Endes nehmen die halt so verschiedenste Orte und ziehen Linien. Und dann gibt es natürlich Orte, wo ganz viele Linien durchqueren. Das ist ein Attractor, also da sind viele Punkte, viele Quantenpunkte, so sagen sie es. Aber es gibt genauso auch Punkte, da ist nichts. Also da scheint auch niemand zu sein, niemand bewegt sich da, das ist Void. Und ich gebe immer Void an, weil ich will meine Ruhe haben. So ein Attractor wäre dann eventuell einfach auch eine Sehenswürdigkeit zum Beispiel. Dann gebe ich halt Void an meistens, weil ich will halt irgendwo in die Leere. Ey, die ist ja auf Deutsch auf einmal. Wow.
Cool. Ja,
ich hab's bis vorgestern war es auf Englisch.
Gib ich also sie ist am Anfang, nee, ist sie direkt auf Deutsch, ja.
Krass. Cool. Ja, dann gib ich einen Punkt an letzten Endes, reicht ja auch erstmal.
Mach ich auch mal gerade.
So, und dann gibt man ein, wie sie das berechnen, ANU, das ist die australische Nationaluniversity. Da steht der Server, dann rechnen die das durch, bop, 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 und dann kriegst du einen Standort geschickt. Das dauert manchmal einen Moment. Und ja, und dann kann man da hinfahren letzten Endes. Also bei mir rechnet der gerade so, genau, Standort, Karten, ich kann mal gucken. Ich meine, das hilft euch jetzt gerade nicht viel in Audio-Podcast, aber da war ich auch wieder nicht.
Das war nicht. Nochmal eine Anomalie, wenn ich das eingebe?
Eine Anomalie ist, glaube ich, viele Punkte, die sich kreuzen, aber kein wirklicher Grund dafür. Also es würde ja zum Beispiel Sinn machen, dass am Fernsehturm oder am Potsdamer Platz viele Punkte sind, weil da viele Menschen ja unterwegs sind. Aber es gibt, weil ist ja auch allgemein bekannt, ist eine Sehenswürdigkeit, aber es gibt ja auch Punkte, wo eigentlich nichts sein sollte. Kein Geschäft, keine Sehenswürdigkeit oder so. Aber trotzdem scheinen da viele Leute zu sein. Und das nennt man dann einen Attractor. Da gibt es, wie gesagt,
also den ersten Punkt, den ich gemacht habe, den kenne ich direkt.
Bei mir auch. Der Punkt ist, da habe ich schon mal so ein, mitten auf der Straße ein Bild gemacht mit Sonnenuntergang und so. Da ist halt daneben auf dem Feld so mitten drauf, ne, da, ja.
Ja, wie gesagt, muss man mal so durchgehen. Gibt genauso Orte natürlich, die dann, wo man die noch nicht kannte. Aber ja.
Da war ich lange nicht mehr.
Ja, vielleicht soll ich mal hinfahren. Aber kann man auch mal so auf YouTube gucken, da gibt es halt auch so viele Videos, wie irgendwelche Leute wirklich spooky Punkte finden. Also wirklich verlassene Häuser oder, ja, es gibt schon crazy stuff.
Wobei dahinter, da ist eigentlich eine ziemlich coole Stelle, wenn man, also bei diesem Feld, da ist ja auch irgendwie noch so ein Busch drauf, aber der Weg, der dahin geht, der geht halt genau über so einen Hof.
Über ein Privatgelände.
Ja, genau, und dahinter ist halt auch nur das Feld, also ich glaube, die feiern das nicht so, wenn ich da mit meinem Moped drüber fahre.
Nö, aber manchmal geht es ja auch einfach darum, dass du in die Nähe sollst oder so. Ja. Wie gesagt, könnt ihr mal ausprobieren.
Mach ich auf jeden Fall.
Weil es dann einfach mal ein Ziel braucht, um irgendwo hinzufahren. Man kann noch einen gewissen Radius wählen.
Ja, erstmal großstellen.
Ja, ansonsten kann ich ja noch erzählen. Ich habe ja natürlich auch Fotos gemacht. Ich weiß, es wird jetzt ziemlich nerdy, aber wir halten es mal kurz. Ich hatte bei meinem Fotoladen, der hat immer so eine Box, da sind alte Filme drin. Also mit alten Filmen meine ich nicht Filme, die man heute noch kaufen kann sozusagen, sondern wirklich Filme, die nicht mehr produziert werden, seit vielen Jahren, die auch abgelaufen sind. Dann haben die so eine Box. Und da war halt ein Film drin, der war seit 30 Jahren abgelaufen. Den gibt es auch seit 25 Jahren nicht mehr in der Form. Und es ist immer relativ lustig, die zu verschießen, weil du hast ja schon so kein sofortiges Feedback, wenn du analog fotografierst, du siehst kein Bild auf dem Monitor oder so, du musst es ja immer entwickeln und was du da gemacht hast, siehst du ja erst, wenn du den Film entwickelt hast. Und erst recht, wenn du halt so einen abgelaufenen Film kaufst, weißt du wirklich nicht, was es ist. Es ist so ein bisschen so ein Überraschungsei. Und den hatte ich da an den Tag verschossen und habe mir da so ein paar Punkte setzen lassen. Und dieser Film, kam relativ gut raus. Also normalerweise hat man dann wirklich die komischsten Farbstiche mit drinne oder irgendwelche Macken, was auch so ein bisschen Teil des Spaßes ist. Und bei mir kam einfach so wirklich so ein relativ neutrales Ergebnis raus. Und ich dachte, aha, interessant.
Habe ich gesehen, fand ich auch cool. Fand ich auch interessant, weil du so ein bisschen ja dazu gesagt hast, jetzt muss ich es entwickeln und sowas. Und da auch so ein bisschen Einblicke gezeigt hast. Das fand ich eigentlich immer wirklich interessant.
Mhm. Ja, also hat auch ein paar Leute geschrieben, so, ja, sie fanden das auch interessant und würden auch gerne mehr sehen. Ich weiß aber nicht immer so ein bisschen, so wie interessant es ist. Also immer, Fettheads ist ja immer noch im Motorradprofil. Ja, klar, so ein bisschen
ja,
Foto.
Ja,
ist schon...
Das Analogthema ist schon, ja, Analogthema ist aber schon sehr, sehr groß bei euch. Und ich finde es auf jeden Fall interessant, das zu sehen. Also zumindest in der Story, ja, bei den Leuten ist so viel Scheiße in der Story, da bin ich froh, wenn ich mal irgendwo ein bisschen, sowas sehen kann.
Ja, na, dann mache ich das einfach mal weiter, so letztens.
Ja, mach mal gerne. Weiter.
Mein Ziel ist sowieso, Milan, wenn du irgendwann mal in Berlin bist, dann drücke ich dir meine große Analogkamera in die Hand und dann wird einen Tag mal so ein Analogfilm verschossen und entwickelt und gleich gescannt.
Oh, yo, lass das machen, da habe ich Bock drauf. Dann. Ich habe eh schon überlegt, ich muss jetzt ja die R6 einfahren, 1000 Kilometer, vorher brauche ich ja nicht auf der Rennstrecke oder so. Ja, nach Berlin einmal hin und zurück, ne? Da.
Schön über die A2.
Jo, schön juckeln.
Und direkt beim Händler abstellen, noch mit heißem Motor, so, wo alles nackt und knistert. So.
Am selben Tag noch.
Ja. So ist,
mach fertig den Service.
Ja. Ansonsten, Momme, was hast du so die letzten 2 Wochen gemacht?
Also wir waren viel auf dem Spot unterwegs tatsächlich, ordentlich trainiert. Ich habe mal so ein bisschen, also ich mache ja viel Stoppies, das ist momentan so das, was mir am meisten Spaß macht.
Das kannst du doch gar nicht, Momme.
Das ist so geisteskrank.
Ich versuche das mal so ein bisschen.
Ne? Ohne Scheiß bei Momme, ich weiß das noch auf dem BBM, der Typ, der macht Stoppies, Junge, die sind länger als manche Leute ein Wheelie machen. Das ist halt echt unnormal. Der langt da bei auf jeden Fall über 100 in die Bremse rein. Junge.
Ja, das ist jetzt mit dem neuen Fahrwerk, ist das halt nochmal viel ruhiger und fühlt sich sicherer an und so. Es macht Spaß ohne Ende. Und um da irgendwie mal was Neues richtig zu lernen, haben wir letztes Mal auf dem Sport Hütchen aufgestellt und man kennt das ja von Arthur Stenberg, der Slalom. Ein bisschen hat es schon funktioniert. Also ich konnte ein paar Mal die Richtung wechseln und so. Das trainiert echt geil.
Hast du mal so ein Hütchen platt gefahren?
Nicht beim Stoppie, sondern beim Driften und Burnouts machen und so. Da passiert aber nichts. Das sind so dünne Gummihütchen, die wir mit haben im Spot.
Ich dachte schon, beim Stoppie könnte ich mir auch vorstellen, dass du einen schönen Abgang machst.
Oh ja, stimmt. Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht.
Nee, dann lassen wir das lieber mal.
Ah, ist ein gutes Argument. Also,
denk nicht dran.
Mach weiter, Momme. Full Send.
Alles gut. Ich habe mir tatsächlich auf Anraten von einigen Leuten aus meinem engeren Umfeld so ein Neckbrace geholt jetzt für Stoppies und Rennstrecke und so.
Ja,
ich glaube, das ist nicht schlecht. Also wenn man bei hoher Geschwindigkeit vorne rüber geht, dann lassen wir von dem Ding lieber die Schlüsselbeine brechen als Genick. So, ne? Das ist schon, denke ich, eine gute Sache.
Das steht bei mir schon so lange auf der To-Do-Liste, aber irgendwie ist das halt so ein Teil, was man immer aufschiebt, finde ich, weil Neckbrace, ja, das brauchst du ja, ist jetzt zum Fahren so auf der Straße und so, ist ja irgendwie auch jetzt nicht so relevant, aber irgendwie halt doch so. Also ich würde mich auch wohler fühlen mit so einem Ding.
Dilo sitzt da also und denkt
merkt
sich
man
so.
Auch beim Fahren nicht.
Dilo sitzt so da und denkt sich so, und ich überlege, wo ich mir immer eine Hose hole.
Nein.
Und nach 15 Jahren neuen Helm.
Oh ja, da darf ich auch nicht zu laut lachen jetzt.
Ja, ohne Scheiß, also Kevlar Jeans, also auf der Straße, so wie ich fahre, Kevlar Jeans, Protektorenjacke etc. Also das ist ja in Ordnung, klar, Rennstrecke wird dann Leder echt mal wichtig, aber also ich bin nicht mehr so, dass ich gar nicht mehr mit, ich bin früher ohne Handschuhe gefahren und so. Alter.
Oh Gott, das kann ich gar nicht.
Ich auch.
Also ohne Handschuhe fahren, ich kann das nicht, wenn ich da drauf sitze, weißt du, das ist
so
ganz fies.
In den ersten Wochen so, ich hatte keine Handschuhe. So.
Junge. Ja gut, du bist auf 50er gefahren. Ne? Auf 50er hätte ich wahrscheinlich auch keine Handschuhe angezogen.
Da haben sich andere Leute auf dem Fahrrad geholt, wahrscheinlich.
Nein, die war schneller als der 125er.
Boah.
Der hat sich weiter auf eine 5.
So richtig Akku. Nein! Nein!
Bereut gleich weiter seine Kaufentscheidung.
Wir haben nichts gesagt. Sorry, Dilo.
Ich fand eigentlich, was Dilo gerade angesprochen hat, eigentlich ist das zwar völlig abstrus, dass ich als HWK-Member jetzt mit solchen Themen komme, aber ich glaube.
Flex hier mit HWK-Membership oder was?
Protektorenhemden sind nicht so geil auf der Straße. Also, ich habe schon mega oft gesehen, dass sich die Dinge. Ja, du fällst hin, die schieben sich einfach weg,
ja.
Weil dieses Zeug dazwischen ist genauso wenig abriebfest wie deine Haut und ist sofort durch, bringt gar nichts.
Ich kann
und
mal,
weil bei den meisten Leuten sitzen die auch nicht so, dass sie sich nicht verschieben. Also es ist fast nur Deko.
Ich kann mal eine Sache zu diesen Protektorenhemden sagen, weil ich fahre die nicht. Und zwar habe ich einmal im Bikepark in Winterberg, also wo man Downhill fährt, also Mountainbike, mir in so einem Ding das Handgelenk gebrochen und das Problem ist halt, die sitzen ja relativ eng und so ein Bruch, der schwillt halt übel schnell an, besonders wenn halt dein Arm total deformiert ist und dann war das also nachher so, dass das war halt ein geliehenes Ding und es hieß halt, jo, wir müssen es jetzt entweder aufschneiden oder du ziehst es irgendwie da runter und ich war, glaube ich, 13, ich wollte das Ding halt nicht kaputt machen, kennt man ja, dann ist man in so einer Situation, dass man sagt, oh nee, das geht schon irgendwie. Und das hat also echt mega weh getan, dieses Ding auszuziehen, weil es also schon richtig stramm da drin saß. Und seitdem trage ich halt alle Protektoren einzeln, ne, weil sowas ja ziehe ich nicht mehr an.
Ja, also
das kann halt auch noch dazu kommen.
Ich habe auch ein Protektorenhemd, also da habe ich wie auch 1000 durchprobiert, den letzten einzigen Kauf, wo ich dann doch nicht zufrieden bin. Das rotzt. Also keine Ahnung, da kann man nichts zu sagen.
Ich trage die Teile einzeln.
Das ist, ne, also ich hatte mal Knieprotektoren, also ich habe jetzt immer noch Knieprotektoren. Trage aber ich jetzt mal davor, welche von O'Neill.
Aber Jeans jetzt, ne?
Also nur mal, also ich hatte, glaube ich, einen Wheelie-Fail mit, also im ersten Gang mit nochmal 10 km/h und die Dinger haben sich halt wirklich beim Sturz direkt umgedreht so und die saßen fest. Also ich glaube, die Sachen bleiben alle irgendwie nicht an Ort und Stelle.
Aber das ist auch ein wichtiges Thema noch. Hattest du eine Hose da drunter an oder hattest du die direkt
auf der Haut? Ich hatte die einfach nur drüber, ich hatte keine Hose drunter an, das ist ja schon der Witz.
Okay, ja, okay, krass, weil das ist, glaube ich, auch ein ziemlich eben wie die sitzen. Ich habe welche von Liat, Knieprotektoren. Die sind auch ganz geil. Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, aber zum Beispiel.
Von wem?
Liat, also L-E-A-T heißt die Bude.
Also ich habe die immer.
Glaube ich sogar, ne?
Ich habe die immer Liat ausgesprochen, aber das ist halt auch safe falsch.
Ja, keine Ahnung.
Was?
Schreibt es in die Kommentare, wie es ausgesprochen wird, genau. Ja, ich hatte halt die gleichen oder habe die gleichen und wer die noch hat, ist hier Pitch. Und bei dem haben die sich 3, 4, 5 Mal einfach direkt auf der Jeans außen getragen hat und dann, weil die sich einfach wegschieben und dann direkt Knie ziemlich tief und fies angeschliffen. Und bei mir aber noch nie. Also ich habe mich schon etliche in denen abgelegt und meine Knie waren immer komplett unversehrt.
Ja.
Hose trage. Und das macht ganz viel aus. Also so Protektorenhemden und einzelne Protektoren und so, sobald die schlecht sitzen, bringen die wenig.
Aber es gibt auch richtig gute. Also da zahlst du ja wirklich Geld für, ne? Also gerade die Protektoren, die sitzen dann auch wirklich, die sind halt auch wirklich so ineinander, also die haben so ein Gelenk sozusagen dran. Es gibt ja welche, die sind ja wirklich so knautsch und
verdreht. Orthesen.
Genau, so Orthesen eigentlich letztendlich. Maxim hat auch solche, weil der sich irgendwann das Knie richtig zerfickt hat. Und sobald das dein Bein nur so ein bisschen angewinkelt ist, ist die Chance eigentlich fast unmöglich, dass sich das Ding verdreht. Natürlich, wenn du einen durchgestreckten Bein hast, was du nie hast beim Sturz, weil der Reflex hatte ich ja immer so ein bisschen Fötusstellung machst. Aber es ist ja sogar. Ja,
also irgendwann nochmal so welche von Orthema.
Ja, wollte ich gerade sagen, Orthema, finde ich richtig nice.
Einer der renommiertesten Schutzkleidungshersteller, die haben auch eine ziemlich krasse Forschungsabteilung, soweit ich weiß. Sowas wäre nochmal irgendwie ein Traum, sich da einmal 2 richtig geile Orthesen anfertigen zu lassen, die man dann auch wirklich 10 Jahre fahren kann, die auch die Bewegung vom Knie so nachahmen, dass du wirklich bei normalen Bewegungen nichts merkst, aber halt Verletzungen jeder Art richtig gut eingedämmt werden.
Ja, aber die kosten halt 500 bis 700 Euro, glaube ich.
Ja, ich glaube sowas, ja.
Ja, ist halt dein
pro Stück, aber manchmal auch, ne, je nach Material.
Ja, definitiv.
Ja. Die haben auch voll viel dieses, also ich habe die mal bei Curly gesehen, auch näher mal angeschaut. Die haben ja auch nur dieses Material, also viel dieses Material, was dann halt beim Sturz hart wird. und nicht dieses Hartplastik einfach nur.
Ja, das haben die Liet, aber auch, also von denen habe ich auch ein Protektorenhemd und das Neck Brace, die sind eigentlich auch ganz gut. Das fühlt sich an wie eine zweite Haut, dieses Hartschaumzeug. Das ist irgendwie, weiß nicht, Polyurethanschaum oder so, der halt bei Verdichtung extrem hart wird.
Ja, das haben die alle, das haben ja auch die ganzen Lederkombis. Es ist ja sogar so, dass selbst Lederkombis, wenn du einen Sturz hast und schlägst auf, klar, die verrutschen kaum, aber es reicht ja natürlich, wenn du halt irgendwo aufschlägst und du hast halt diese Bewegung von Aufschlag und ein Zentimeter verrutschter Protektor auf deiner Haut. Selbst da hast du ja ultra viel Reibung. Deswegen gibt's ja nochmal Unterwäsche, die so richtig reibungsfest ist. Also die sozusagen das nochmal abmindert. So eine Unterwäsche habe ich. Die ist auch richtig krass. Die wird halt eigentlich dafür benutzt für, ich weiß nicht, ob es die Firma heute noch gibt. Damals war das so Startup-mäßig. Die machen aber ganz viel für Feuerwehr. Also das heißt, die sind halt wirklich so robust. Und selbst ich habe mich damit richtig aufs Maul gepackt, mit Jeans, allen drum und dran, über den Asphalt gerutscht, die Jeans ein Riesenloch drin gehabt und diese Unterwäsche gar nichts. Also die ist so abriebsfest. Weiß jetzt aber auch nicht mehr, wie der Hersteller heißt oder so. Aber damals, keine Ahnung, Geld saß damals locker. Ich glaube, ich habe dafür 300 Euro bezahlt. Für ja, eine Funktionsunterwäsche, die abriebsfest ist. Aber
Beschreibung vom Broadcast dann. Martin erzählt von seiner Unterwäsche.
Ja, genau. Und träumt von Leder.
Die könnt ihr auch getragen kaufen und ansonsten verkaufe ich bald mein Badewasser.
Influencer-Starterpaket.
Ja, Unifans-Starterpaket.
Wir können, glaube ich, tatsächlich mal bei dem Thema bleiben, weil...
Also, oh Gott!
Schutzkleidung.
Ah, ich war gerade woanders.
Aber auch Leder. weil ich bin ja jetzt gerade... Also, ich habe ja vorhin schon mal angesprochen, dass ich halt jetzt irgendwas mit Leder haben möchte. Und ich kann ja mal sagen, was ich am coolsten gerade so finde und ja, wo ich halt jetzt geschaut hätte, dass ich da was organisiert hätte. Und zwar von der Marke MVD.
Ja.
Kennt ihr die? Also ich weiß,
ja,
dass Mombe so...
Ja, sogar, aber genau,
ich habe eine Dilo, komplette Kombi von denen, ja.
Also ich habe ja damals immer schon, ich bin ja bei Blitz, ich kenne die ja relativ gut und die haben ja so eine Supermoto-Kombi jetzt gemacht. Also die haben sich mit einem da zusammengetan, der auch in der Supermoto-Meisterschaft tief drin ist. Also der fährt nicht selber, aber der macht unter anderem auch die technische Abnahme und so. Und die haben auch mit Fahrern zusammen dann halt eine Kombi entwickelt, wo die also wirklich, wo alles passt, weil viele mit den MVD-Dingern nicht so richtig zufrieden waren. Ne? Und jetzt bei der kannst du zum Beispiel sagen, ob du die Kombi in der, also unter den Stiefeln oder über den Stiefeln haben willst oder was auch immer. Ne? Ob du Protektoren drunter haben willst und sowas alles. Und könnte ich mal den Kontakt zwischen euch herstellen.
Ja, ich bin da offen für alles. Ich finde, also bisher fand ich halt MVD einfach cool, von der Optik, wie die es aufbauen. Ich finde tatsächlich sogar auch so zweiteilig ganz cool, wenn man dann eventuell echt eine Kevlar-Jeans, also jetzt...
Ah, jetzt kommt er wieder mit seiner Jeans.
Echt?
Ja, Junge, eine Kevlar-Jeans und darüber halt eine Lederjacke.
Nee.
Recht lässig so.
Nee, das hat keinen... also wenn Rennstrecke, würde ich immer einen Teiler, weil...
Meint ihr?
Ja, safe.
Ja. Ja, es ist halt ein Schwachpunkt, dieser Reißverschluss.
Ja, das
ist
schon das Beste, ja.
Und ich habe auch oft erlebt, dass die so eine zweiteilige Kombi, die sitzt selten perfekt, weil zwar sagen sich die Leute mal, ja, ich kann die Hose in der Größe kaufen und oben in der Größe, aber irgendwie, keine Ahnung. Also ich habe auch einen Einteiler, den habe ich mir anpassen lassen in Berlin für...
Hä, du hast Schutzkleidung, Martin?
Ich bin nochmal Sportler gefahren und da musste man. Dann sah man scheiße aus vor dem Café. Du kannst ja keine Wheelies machen oder so, dann musst du ja irgendwie anders impressen. Und ich habe mir die für 100 Euro anpassen lassen und zweite Haut. Also damals mein 23-jähriges Ich, zweite Haut, heute jetzt nicht mehr. Weil ich so breit geworden bin, natürlich um die Schultern. Aber das war so krass gewesen und ich hatte auch einen Zweiteiler, glaube ich, davor gehabt und das war... Keine Ahnung, irgendwie flatterte auch mehr, muss ich sagen. Also kein.
Ja, ey, ich habe auch keine Ahnung, ne? Also das war jetzt einfach nur so mein Eindruck, dass ich die halt wirklich auch mal so nutzen kann. Also wenn ich jetzt nicht komplett auf Race gehen will, sondern einfach nur mal durch Stadt, abends kleine Runde fahren.
Kannst du mal
den Kevlar-Jeans an. Aber
ja, und dann halt darüber einfach so nur die Leder. Wie gesagt, ich habe mich noch nicht krass damit beschäftigt. Wenn ihr jetzt sagt, Einteiler ist das Ding, dann.
Einteiler für Rennstrecke.
Ja, okay.
Ne? Also wenn du mal, also ich finde Zweiteiler auf jeden Fall auch nice, wenn ich mir jetzt nochmal eine komplette neue holen würde, wäre es vielleicht ein Einteiler, aber Zweiteiler hat auch seine Vorteile, also wenn man Straße und Rennstrecke fährt, dann sollte man das definitiv auch überlegen.
Du hast doch eine Momme. Also ich hatte die damals sogar mal angeschaut. Wie bist du zufrieden mit der?
Oder? Also man muss dazu sagen, ich habe so einen MVD-Zweiteiler, ist schon ein paar Jahre älter, aus einer der früheren Kollektionen von denen.
Ja.
Ist ja so ein niederländischer Supermoto-Fahrer, glaube ich, der das so ein bisschen so gegründet hat oder was auch immer. Ich habe das für 120 Euro oder so, das ganze Ding, gebraucht auf Kleinanzeigen geschossen, mit ein paar Kampfspuren schon. Mhm. Und habe mich jetzt bestimmt nochmal 10 Mal damit lang gemacht und ich hatte nie auch nur einen Kratzer und bin 100%ig zufrieden. Ziehe auch manchmal die Hose einzeln an oder die Jacke einzeln an. Das sind halt die Vorzüge vom Zweiteiler. Und die Hose ist ein bisschen groß, aber da habe ich Protektoren drunter, die auch bisher nicht verrutscht sind, wie gesagt. Ja, Crossstiefel dazu, auch alte Gebrauchte von Kleinanzeigen. Ist komplett low budget, aber dafür ist, denke ich, der Schutz schon ziemlich, ziemlich gut.
Mhm. Okay. Ich weiß nur, dass Olli mal eine bestellt hat, aber ich glaube, die ging zurück. Ich weiß nicht, ob es irgendwie nicht gepasst hat oder so. Letzten Endes wurde es dann irgendwie so eine andere Hose. Aber ja, für Straße bin ich ja eher so diese Camo-Dinger-Zeugs. Das finde ich ja geiler eigentlich.
Ja, geiler, aber ist vom Schutz her kannst du das nicht vergleichen. Auch nicht mit einem Zweiteiler.
Nee, natürlich
nicht. Dass meistens, wenn man auf der Straße fährt, dann würde ich auch keinen Lederkombi-Einteiler anziehen, weil da bin ich dann auch jetzt nicht so racy unterwegs. Für einen Harz oder so, klar, da würde ich sagen, das wäre sowas, da würde ich sagen, komm, da ziehe ich auch einen Einteiler an, ne? Da ziehe ich auch einen Neckbrace an. Da wird alles aufgefahren.
Warst du nicht letztes Mal auch in Jeans da?
Kevlar.
Oder hattest du da... Okay.
Na gut. Ich hab den Dillo gemacht.
Ah ja.
Nee, also ja, klar, also auf Rennstrecke würde ich auch mal was anderes fahren letzten Endes. Also da auch wirklich alles, was geht, auf Straße fahre ich auch halt wie so ein Mädchen. Also da.
Das ist echt ein schwieriges Thema. Also wenn man sich jetzt nicht extrem viel holt, eine Einteilung für Rennstrecke, eine so, also so ein Zwischending zu finden. Wird noch ein, also MVD ist ja, wie gesagt, aus Holland. Ich hatte schon fast überlegt, dann, wenn man sich was holt oder so, dass man direkt anprobiert, vorbeifährt, das wird von mir nicht weit sein. Aber
das habe ich vielleicht vergessen zu sagen. Die Blitzkombi sind alle Maß, ne? Also da wirst du ausgemessen und dann die brauchst du nicht anprobieren, die passt. Und wenn dann, bei meiner war es so, da saßen die Knie nachher ein Stück zu hoch. Da wurde dann noch einmal nachgeschneidert und gut war, ne?
Ja. Achso, du hast so eine für Sportler fahren, Milan?
Ja.
Okay, cool. So ist vielleicht auch dann kein Geheimnis. Was kostet sowas, wenn man sich das Maß anfertigen lässt, Liste?
Ich habe damals einen Messepreis bekommen. Jetzt lass mich nicht lügen. Ich glaube, ich habe 1,3, 1,4 irgendwie sowas bezahlt. Habe Handschuhe dazu bekommen und es war alles full custom. Also ich konnte Design komplett so, wie ich wollte. Ne?
Mhm. Und Rindleder aber.
Ja, ich habe Rind in dick genommen. Es gab zwei verschiedene Dicken. Und ich habe halt, weil ich gedacht habe, gut, ne, fängst an mit Rennstrecke, kann schon gut sein, dass du dich ein paar Mal ablederst. Dann ist besser, wenn du ein bisschen Material hast. So.
Ja, richtig, ja.
Kommt daher abledern, weil man Leder abträgt?
Das weiß ich nicht, aber ich habe auch gerade dran gedacht.
Aber
der Linguist.
Ist ja krass sogar, da ist zum Beispiel alle FIM-Rennserien, da musst du ja, also Straßenserien, musst du ja eine Lederkombi haben, die diese Airbags drin hat.
Zum Beispiel, haben die auch.
Du hast einen mit einem Airbag?
Nee, leider nicht. Ich war eine Messe zu früh.
Okay, aber krass ist ja auch die von Alpine Star, die können zweimal auslösen. Also das heißt, ne, da sind ja so Sensoren drin, wer das nicht kennt, da sind Sensoren drin, die messen immer die Beschleunigung und so. Und die wissen, wie ein Motorrad sich verhält, normal, und wie ein Sturz aussieht. Also dass da so eine Kurve sozusagen anders abweicht von der Bewegung her und der Beschleunigungsdaten als normal ist. Und dann lösen die halt aus. Das sieht man bei der MotoGP so krass halt, wenn die sich wirklich so ein Snowmo ablegen. Und wo die wirklich, die verlieren den Grip und dann siehst du halt wirklich so, ein Bruchteil einer Sekunde später halt so, geht der Airbag so auf. Es gibt aber
auch viele Kombis, wo das so gelöst ist, dass du so eine Reißleine hast, ne?
Ja, genau, halt. Aber da musst du auch erstmal vom Motorrad kommen letzten Endes so.
Ja.
Also da musst du wirklich ein gutes Stück vom Motorrad entfernen, damit es auslöst. Und wenn du halt einfach nur so einen Lostider hast und einfach wie so ein nasser Sack irgendwie beim Anbremsen auf dem Nassen einfach so halt wegklatscht, dann hilft dir das natürlich nichts, weil du ja mit dem Bike da auf die Seite knallst. Aber ja, dann blasen die sich einmal auf und dann gehen die wieder ein und die Alpine Stars, die könnten sogar mehrmals auslösen ein Rennen, so 2-3 Mal. Und ist halt Pflicht für jeden Fahrer, selbst für die kleinen Klassen natürlich. Aber seitdem... Genau,
ich glaube, das bringt schon viel.
Ja, jeder Fahrer sagt, also ich habe auch so viele Fragen gerade dafür interviewt, Valentino Rossi hatte mit Dainese, was den ja sein Ausstatter ist seit Jahren, so eine richtige YouTube-Reihe gemacht, wie er über all seine Kombis so redet. Der hat so ein Lager angemietet, irgendwo bei sich in der Gegend, weiß doch keiner, wo es ist. Und da sind 100 Lederkombis in Reihe. Einfach so auf den Aufgang. Und er holt die halt immer raus und erzählt was zu den Lederkombis, aber sagt dann halt auch so, naja, früher waren noch die Protektoren halt relativ einfach gewesen. Heutzutage ist es so, entweder Titan, darunter ist halt immer ein richtiges Material und der Airbag, der hat so viel gebracht in Sicherheit, also das kann man gar nicht beschreiben, wie viel sicherer der Sport dadurch geworden ist.
Ich würde das voll gerne mal austesten, den so zu zünden, wenn du drin bist, weil also das ist schon beengend. Also wenn der losgeht, dann kannst du den Erzählungen nach dich erstmal nicht bewegen und musst auch ein bisschen mit deiner Luft schauen, wie du das machst. So was ich gehört habe, deshalb würde ich das gerne einfach mal selber ausprobieren.
Ja, ja. Es gibt ja auch diese Szenen, wo Leute immer so da stehen und sie Augen zu haben, so und dann mal puff. Ja. Jetzt musst du dir vorstellen, jetzt liegst du da an Kies und rennst dann zu deinem Motorrad wieder, weil du nochmal drin aufnehmen willst in so einem aufgepusteten Ding.
Aber ja, irgendwann lässt das ja nach.
Ja, das fällt relativ schnell ab. Ansonsten, hier, ich guck mal.
Was denkt ihr denn davon, einfach eine Standard-Sportler Lederkombi von der Stange zu holen? Da war ich nämlich nie so der Fan von.
Ich glaube, die Sitzposition passt da auch überhaupt nicht. Also auf dem Sportler sitzt du ja sehr zusammengekrümmt. Ja, und auf der Supermoto sitzt du total aufrecht und das wird dich immer irgendwie nach vorne ziehen. Da sitzt du immer irgendwie verspannt.
Also hast du auch diesen Höcker dann und so. Also ich würde wirklich, da würde ich dann schon eher MVD oder halt bei Blitz diese, ich glaube, Supermoto-Kombi oder wie die heißt, da mal nachschauen. Da würde ich eher sowas nehmen.
Deswegen, das war nämlich auch echt mein Gedanke, weil, weiß ich nicht.
Du siehst ja immer, wenn du an den Spots bist, dann die Sportler-Dudes steigen dann ab und laufen halt wie so ein Krüppel dann irgendwo hin. Ja. Du kannst, ich weiß noch, wo wir das allererste Mal im Harz waren. Ne? Also ich mit meinem Einteiler, der beim Motorradfahren eine zweite Haut ist, perfekt, alles nice. Wir fahren nochmal einkaufen. Ich gehe in den Rewe rein, so mit der Kombi noch so schnell. Guck so, will irgendwas einkaufen, was einfach auf der Höhe meines Kopfes ist. Und ich konnte meinen Arm nicht so weit heben, dass ich aus dem Regal greifen konnte. Weil einfach die Bewegung machst du beim Motorradfahren nicht. Und ich kam den Arm nicht höher als meine Brust so. Also Mann, ey, du musst es halt ausziehen und wie so ein Dulli halt natürlich den Einteiler so nach hinten klappen.
Ja.
Aber ja,
also das Schlimmste ist, wenn du auf der Rennstrecke bist und ich bin so jemand, wenn dann so das erste Mal die Strecke aufgeht oder wenn dann so ein Spaßrennen ist, ich muss vorher immer aufs Klo, ne? Ich jedes Mal. Und dann stehst du da komplett fertig in deiner Kombi und denkst so, fuck, Alter, wie soll ich denn das jetzt anstellen, ne? Junge, das ist auch immer eine halbe OP, dann mich da rauszupellen.
Ja, es gibt ja auch Fahrer, die fahren ohne Funktionsunterwäsche mit Lederkombi. Nee. Ich denke mir so, Alter, da brauchst du ja drei Mann, dass die von da rausziehen.
Ja, ehrlich. Da geht's gar nicht mehr.
So. Das war der Block. Würde man sagen, kann man den Block abschließen, war Schutzkleidung.
Ja. Dilo, also wir merken, Dilo ist gerne in Jeans unterwegs und es gibt auch
Käfer-Jeans. Und selbst die Hamburg No-Schutzkleidungskits sind besser ausgerüstet als Dilo.
Ja, ist so.
Ist halt so, ne? So.
Aber ihr kennt das nicht, das ist ja die goldene DRZ-Regel. Du brauchst keine Schutzkleidung, wenn du dich nicht hinpackst. Also einfach nicht auf die Fresse packen und du brauchst keine Schutzkleidung.
Ja, das ist schlau.
True.
Ja, seht da? Logik. Wir haben ja so einen Themenblock jetzt zusammengeschrieben. So ein Thema, was die letzten Wochen richtig heiß gekocht wurde und jetzt redet keiner mehr auf einmal drüber. Streckenschließungen für Motorräder. Ich hatte ja genau nochmal Momme gefragt, ob er sich da schon mal ein bisschen beschäftigt hatte. Ich glaube, ihr habt das alle mitbekommen. Die meisten haben das in der Form mitbekommen, dass es eine Instagram-Seite gibt, die irgendwie, wie heißt die? Sundays for Motorcycles oder irgendwas so in der Art. Die haben einen Ausschnitt geteilt, also aus dem JP-Frage-Antwort-Video. Und dann,
schon, ich gesehen,
ja. Und dann beschwert sich JP und sagt, naja, die schließen die für die Strecken, für die Motorräder, bla bla bla. Ich habe das ganze Video, also es wird so dargestellt oder wurde oft dargestellt oder missverstanden, dass die Bundesregierung plant, ein Gesetz auf den Weg zu bringen, womit Strecken gesperrt werden am gesamten Wochenende für Motorräder. So, für alle und... Oder generell, nee, noch besser. Also es war ja teilweise, dachten Leute, es wird einfach Motorradfahren am Wochenende verboten oder an Sonn- und Feiertagen. So, das ist ja schon mal falsch. Und ich fand, das Video von JP hat auch diesen Eindruck erweckt. JP sagt aber...
Hey, ich wusste das jetzt, also ich dachte jetzt gerade, also ich habe mich noch gar nicht krass damit beschäftigt und ich dachte jetzt immer noch, dass es das komplette Schließen für Monat, also das komplette Fahrverbot für Wochenenden und beziehungsweise Sonntag ist.
Genau, das ist halt richtig schlecht kommuniziert worden, also gerade mit den Ausschnitten. JP sagt in dem kompletten Video, bevor er das sagt, er hat was gehört, er glaubt's aber nicht, er ist sich selber auch nicht sicher, aber er hat das gehört. So, und damit sagt er, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Und alle haben das schon mal als Wahrheit hingenommen. Das hat mich genervt, weil es ist, der Bundesrat hat eine Gesetzesinitiative auf den Weg gebracht, in der stand drinne, dass es neue Reglementierung geben soll für Motorräder, dass die leiser werden. Es soll höhere Strafen geben für Motorräder, die zu laut sind. Es soll neue Messinstrumente geben, wie man halt ein zu lautes Motorrad erkennt. Also eine Prüfung, die näher der Realität ist. Also nicht, was in Fahrzeugschein drin steht, sondern was ist effektiv wirklich an Lautstärke gerade da. Und es soll ermöglicht werden, dass Strecken gesperrt werden können aufgrund in besonderen Konfliktfällen wegen der Lautstärke. Das steht da drin. So, das ist schon mal der Fakt. Also das war die Grundlage, über die man sich unterhält.
Ist übrigens nebenbei bemerkt auch extrem ungewöhnlich, dass ein Gesetzesvorschlag aus dem Bundesrat kommt. Das ist normalerweise andersrum. Genau. Also der Bundestag, irgendeine Fraktion im Bundestag oder die Regierung selbst schlägt ein Gesetz oder bringt einen Gesetzesentwurf, dann stimmt der Bundestag darüber ab oder beziehungsweise passt den entsprechend an. Und wenn das durch den Bundestag durchgeht, dann geht's zum Bundesrat und der hat nochmal das Recht auf Veto. Genau. Und kann den nochmal entsprechend anpassen, indem er den zurückgibt sozusagen oder komplett ablehnen oder durchlassen oder was auch immer. Aber dass es erst vom Bundesrat kommt, dann in Bundestag geht, in Bundestag geht und dann wieder zurück zum Bundesrat. Da hatte ich mit Martin schon drüber gesprochen. Das ist extrem ungewöhnlich und ist auch ein sehr langer Weg, bürokratisch.
Politik, Momme, HBK, ey.
Ja, warte, jetzt komme ich. Das Ding ist natürlich erstmal die Grundlage. Hat sich keiner angeschaut, auf was das basiert. Also ob das jetzt Sinn macht oder nicht, dahingestellt. Aber wie... Die Leute haben dich so heiß gemacht. Ich habe mit so vielen Leuten gesprochen. Und wenn du halt einfach so ein bisschen so, ich erwarte ja auch nicht von jedem, dass er so auf diesem Level von Politik interessiert ist. Aber ich habe da einfach raufgeschaut und dachte mir so, der Bundesrat macht die Gesetzesinitiative. Das passiert in 2% aller Gesetzesinitiativen. Der Rest kommt alles aus der Bundesregierung oder aus dem Bundestag. Dann geht es in den Bundestag. Dann geht es durch die Ausschüsse, da sitzen die Leute von der Lobby und das wird gemacht vor geschlossenen Türen. Da kriegst du nicht mit, was passiert. Da sitzt dann die Lobby und macht, nee, ist nicht. Der Verkehrsminister hat sowieso von vornherein gesagt, nee, das machen wir nicht. Also ich habe keinen Bock auf Streckenschließungen, egal unter welcher Voraussetzung. Dann wird da nochmal im Bundestag drüber abgestimmt und dann muss es ja wieder zum Bundesrat zurück. Das hat ja Momme gesagt. Aber jetzt kriegt der Bundesrat sein Gesetz zurück, was komplett anders aussieht und eigentlich schon von vornherein abgelehnt wurde oder weggestrichen wurde. Und dann machen, sagen die, ist nicht, so geht das nicht. Ne? Und dann geht das wieder zurück. Wird dann so ein Ping-Pong-Spiel. Am Ende kommt sowieso nichts rum. Und es müsste auch in den nächsten Jahr passieren, weil es muss noch in dieser Legislaturperiode passieren. Das heißt,
genau.
Das Problem ist, wir sind so weit weg gewesen oder immer noch, dass da ein Gesetz entsteht. Aber die Motorradfahrer-Community hat auch einen großen Teil dazu beigetragen, dass diese Diskussion daraus entstand, dass man sagte, man will sich das Hobby nicht nehmen lassen. Das verstehe ich nicht.
Naja, gut, also ich glaube, das zeigt aber irgendwo, also was du jetzt sagst, Martin, ist ja letztendlich, viele Leute haben sich umsonst Sorgen gemacht. Aber gut, die Leute machen sich eben Sorgen, weil in vielerlei Hinsicht momentan der Trend eben in der Politik ist, okay, es muss grün sein, es muss umweltfreundlich sein und Lärm ist ganz böse und solche Dinge ist ja irgendwo auch gerechtfertigt, das ist klar. Aber alle aus der Community um uns herum haben, glaube ich, so ein bisschen Angst, dass sie immer mehr auch mal persönlich davon betroffen sein können, von diesen Verboten zum Beispiel. Mhm. Weil es ist ja in anderen Ländern ist es ja auch schon Realität geworden. Von daher, ich würde nicht sagen, dass man da unglaublich weit von entfernt ist. Es liegt natürlich eine Menge Bürokratie dazwischen, aber alles nimmt irgendwo seinen Anfang.
Genau, in dem Weg ist es, also in dem Fall ist es wirklich weit weg von einem reellen Gesetz. Ich denke aber mal, Also ich verstehe, dass man sagt, Motorräder sind zu laut und jetzt gucken wir alle auf unsere Motorräder und denken so, ja, aber original kommen die vom Werken, sind sowieso leise. Es geht so Motorräder wie so eine Harley, Dyno, bla bla bla, die kommen eingetragen mit 105 dB Stand.
Ja, Panigale auch, glaube ich, weit über 100, ne?
Ja, also das geht halt nicht. Also entweder sind alle Motorräder gleich laut oder leise, ne, aber nicht immer dieses das Motorrad darf jetzt 105 dB haben und meine DRZ darf nicht 85 haben, weil die ist mit 80 eingetragen. Ja, aber das macht für den, es macht für den Leidtragenden, also den Anwohner, den hilft es ja nicht. Den hilft es ja nicht, wenn ich jetzt nicht mehr da fahren darf und die Panigale darf da mit Vollgas den Berg hoch und runter oder diesen Dorf schießen mit 105 dB und die Polizei sagt, ja, das hast du eingetragen.
Also das, ja, aber ich kann das Argument verstehen, muss aber auch dazu sagen, das Prinzip, dass manche Fahrzeuge lauter sein dürfen als andere, das gibt's ja bei Autos auch. Und es wird vielleicht manchmal ein bisschen realitätsfern gehandhabt, aber ich finde, das sollte schon da sein, weil das jetzt eine R1200 GS eine völlig andere Voraussetzung hat als eine Panigale V4R oder so. Ich glaube, die hat ja noch Straßenzulassung. Das finde ich klar. Also, dass man dann einem Hersteller einräumt, die Freiheit zu haben, einen Auspuff zu bauen, der nur 10% von dem einer R1200 GS wiegt, das ist bei dem Bike, finde ich, gerechtfertigt. Also es mag sein, dass es ein bisschen krass gelebt wird. Also eine Panigale ist sicherlich ultra laut, auch Serie schon. Aber ich finde, gewisse Freiheiten sollten da sein. Also ich meine, findet ihr, dass jetzt ein Ferrari LaFerrari genauso leise sein muss wie ein VW Up? Ich finde, gewisse Freiheiten sollte man dann auch einräumen.
Mhm. Es ist ja so ein bisschen gekoppelt an die Leistung bei Autos, ne? Letzten Endes Leistung
und Gewicht. Leistungsgewicht, glaube ich, und sowas, ne?
Genau. Ja, also ich denke, also ja, ist ne, ich finde es ungerecht natürlich, wenn du auf der unteren Skala bist, ne? Und ich, ja, aber 105 dB ist schon echt eine Menge, ne? Also.
Du hast schon laut, ja.
Ja, also gerade auch so Harleys und so. Vielleicht 100 dB als Maximalgrenze, also wäre ein Anfang. Also es wäre ein Kompromiss.
Ja, ich glaube, was einfach, das ist ein ähnliches Prinzip wie bei dem Abgasskandal, dass eben Gesetze gemacht werden, die aber schon Schlupfwinkel bieten und dann gehen alle Hersteller immer durch diese Schlupfwinkel, machen einen Bogen um die Gesetze, dass es auf dem Papier passt, aber es wird ja auch akzeptiert seit Jahren. Und auf einmal sind die Hersteller die Dummen, obwohl es jahrelang so akzeptiert wurde. Es war beim Abgasskandal letztendlich genauso.
Ja.
Es war eigentlich klar, dass alle sich die Schlupfwinkel suchen, die da sind. Und plötzlich sind die Hersteller die Dummen. Also klar sind sie in vielerlei Hinsicht in dem Fall auch. Aber es ist immer ein gesetzgemachtes Problem irgendwo.
Ja. Es wurde ja auch genauso in diesem in diesem Gesetzesentwurf ja auch überlegt, wie man Lautstärke anders misst, halt, wie man es reeller misst letzten Endes. Weil auch wir kennen das natürlich, jedes Motorrad mit einer Einspritzer oder gerade BMW mit so einer 1250 GS, die wissen ganz genau, wie die einfach genau dieses Schlupfloch treffen von, es wird ja bei einer gewissen Drehzahl, einer gewissen Gasstellung gemessen und genau in diesem Bereich wird das Motorrad einfach, hat es ein bisschen weniger Leistung oder wird es einfach leiser gemacht letzten Endes. Wenn man ja diese Dynoläufe sieht, hat man ja ganz oft, dass so eine Delle bei 5000 drin ist. Und das ist halt genau das halt letzten Endes. Dass man da auf dieses Schlupfloch schießt und sagt, okay, da muss man...
Ja, auf dem Papier sieht es halt erstmal gut aus, in der Realität nicht. Und das muss man halt ändern. Also, dass man da ansetzt, ist auf jeden Fall sinnvoll.
Das gibt's auch auf den Rennstrecken, dass vorher also extra gesagt wird, es gibt ja oft diese dB-Limits, und aber auch ja meistens auf deutschen Strecken. Und dann ist es also so, dass du teilweise mit Serienmaschinen zu laut bist, wenn du daran vorbeifährst. Und dann sagen dir, also kriegst du halt wirklich vom Veranstalter gesagt, ja, lupf bitte da das Gas. Ja, sonst, ja, musst du halt mal rausgehen, ne?
Nürburgring, letzten Endes, ja, genau das Gleiche. Da gibt's halt auch diese Fallen oder diese Zaunfallen letzten Endes, wo die Leute dann von Gas geben, weil wenn du zu laut bist, wirst du rausgezogen, ne? Wenn ich das so vorsichtig sage, ich habe das nur so mitbekommen auf einem YouTube-Kanal, der halt diese Fahrtrainings gibt, dieser Brite, und der sagt dann so, jetzt mach mal kurz mal hier leise, weil hier ist ne, die Soundtrap und hier fährst du gerade mit deinem Lamborghini Diablo durch, das Ding ist halt schon mal laut und dann geht's weiter, ja.
Ja, ich finde aber wieder, dem Einzelnen kann man in dem Fall oft gar keinen Vorwurf machen, so, sondern dass also jeder sucht sich irgendwo seinen Schlupfwinkel, um sich ausleben zu können.
Das
also ich glaube, jeder von uns würde das genauso machen.
Das ist ja auch nochmal der Sonderfall Rennstrecke. Ich finde, eine Rennstrecke, irgendwo muss man den Leuten auch einen Platz geben, dass sie ihr Hobby ausleben können. Und wenn du jetzt den Leuten auch auf der Rennstrecke verbietest, sag ich mal, irgendwie in den Genuss von einem Motorradzaun zu kommen, dann ist es klar, dass es natürlich auch einfach Leute, die werden es trotzdem wollen und werden es halt irgendwo machen. Und ich finde, das Beispiel sage ich auch immer gerne, bei uns ist hier hinterm Wald ein Fußballplatz. So, und da ist, ich glaube, einmal im Monat Turnier oder so. Das ist auch mega laut. Die brüllen den ganzen Tag da rum und dann der Schiri pfeift und so. Ich spiele keinen Fußball, mich interessiert das nicht und mich nervt das auch. Aber ich würde da nie im Leben auf die Idee kommen und jetzt da irgendwie zu sagen, oh, das ist jetzt aber zu laut. Sondern ich finde halt einfach, jeder hat irgendwo auch mal ein bisschen zurückzustecken und dafür bin ich ja in anderen Ecken auch laut, weißt du, wo ich dann hoffe, dass dann andere Leute auch Verständnis dafür zeigen, weißt du? So.
Ja.
Es wurde ja auch, also EOS, Sebastian hat ja auch dann nochmal die Doku geteilt, glaube von Steuerung F war das. Da, ja, genau. Da war ja auch Sören dabei, also Blackout letzten Endes, und hat auch eine sehr gute Figur da gemacht letzten Endes, hat uns ja sozusagen als Szene repräsentiert und das hat er ja gut gemacht, definitiv. Aber da war es ja auch so, dass sie sich ein bisschen mit den Anwohnern unterhalten haben und ich kann auch verstehen, gerade so jemand, ein Berliner wie ich oder also mal Leute aus dem Ruhrpott, die ins Sauerland fahren oder in die Eifel, da einfach freidrehen und dann wieder nach Hause fahren und dann irgendwie so militant zu sagen, ja, aber ich will hier trotzdem irgendwie euch auf den Sack gehen weiter. Ja, das finde ich halt so.
Ich glaube, es sind halt auch viel einfach so diese, einfach sich zu benehmen, weißt du, dass man in einem Ort, da schaltet man halt die Gänge, da fährst du untertourig durch und gut ist. Da brauchst du keinen Lärm machen, dann passt das. So natürlich, wenn das jetzt irgendwie eine Straße ist, die halt doof aufs Dorf runterschallt, dann hört man das trotzdem. Aber ich glaube, wenn sich einfach schon alle dran halten würden, innerorts einfach nicht so laut zu sein, dann wäre das Problem schon deutlich kleiner.
Ja, Milan macht jetzt hier auf ganz brav, wenn wir das Harzgeballer von diesem Mai dann demnächst mal nachholen, gucke ich mir das nochmal genauer an. Aber innerorts
nicht. Und deshalb sage ich auch zum Beispiel, Sportler würde ich auch in der Stadt fahren. Da habe ich da kein Problem mit. Auf der Landstraße weiß ich, boah, das funktioniert nicht. Aber in der Stadt halte ich mich zurück. Gut, für mich heißt jetzt, bevor ich sehe es schon wieder kommen, ein Wheelie ist für mich okay. Ja. Aber da, also bei Wheelies ist es auch so, wenn ich irgendwie sehe, okay, hier ist gerade viel Verkehr oder so, oder mir kommt ein Auto entgegen, dann mache ich halt auch kein Wheelie, weil ja, da habe ich auch keinen Bock drauf so, ne? Also ja, immer so ein bisschen dieses Miteinander. Ich finde, wenn man da halbwegs normal abwägt, dann passt es doch.
Man muss halt Verständnis halt einfach auch zeigen für die Leute, genau, um mich herum oder für deine Umwelt letzten Endes.
Verständnis zeigen und dann kann man auch eventuell ein bisschen was erwarten. Also wenn man selber Verständnis hat, so wenn jeder so denkt, dann passt es halt. Und dann muss man bei sich selber einfach anfangen.
Vielleicht wäre einfach, statt irgendwie so militant da auf die Barrikaden zu gehen, wäre dann halt einfach vielleicht auch mal nochmal auf Verständnis der Leute oder zu pochen und zu sagen, okay, das ist anscheinend wirklich ein Problem. Vielleicht sollten wir als Community sagen, ja, wir versuchen einfach mal, uns anders zu verhalten in Zukunft oder bedachter darauf zu sein. Ich hatte das mit einem Kunden von mir gequatscht, der fährt auch Motorrad, so richtig in der Motorradszene dort drinne. Und meinte auch so, ja, also auch wir führen halt in unserer Gruppe immer wieder Gespräche mit anderen Leuten und weisen auch darauf hin, dass wir alle irgendwie darauf angewiesen sind, dass man die Motorradszene gut wahrnimmt letzten Endes und sprechen dann auch mal wieder Leute an zu sagen, ja, hier im Ort, mach mal ein bisschen ruhig. Also fällt auf uns alle zurück letzten Endes.
Das ist halt auch einfach so und da muss man sich in Deutschland auch bewusst sein, Motorradfahren hat in Deutschland lange nicht so das Ansehen und ich sage jetzt auch mal Lobby wie in anderen Ländern. Wenn du schon mal nach Italien oder Spanien guckst, dann merkst du auch, dieses gesamte Motorsportthema ist viel mehr in der Mitte der Gesellschaft. Und wenn du dann mal, fand ich zum Beispiel in Thailand ganz krass, da ist das nochmal ein ganz anderes Level. Also ich war ja im Dezember für 3 Wochen da und bin da Motorrad gefahren und da leben die Leute das, ne? Da hast du die kaufen sich ihr Motorrad, das ist deren Leben, das putzen jeden Tag, die Dinger sehen aus wie geleckt, da steckt Geld drin. Das ist unfassbar, weil das sind auch Leute, die teilweise überhaupt gar kein Geld haben, aber die stecken alles in dieses Motorrad. Und dazu kommt halt noch, die Leute juckt's auch nicht, die haben andere Probleme als dich mit deinem Motorrad ohne Killer da, weißt du?
Ja, also du hast auch schön gesagt, dass gerade Spanien und Italien halt der Motorsport viel mehr in der Mitte ist. Das hatte ich auch schon vor ein paar Folgen wirklich mal angeteased. Ich hatte damals Florian Alt gefragt. Florian Alt ist damals in der Moto 2, also in der MotoGP-Klasse. Also nicht in der MotoGP mitgefahren, in der Weltmeisterschaft, in der Moto 2 als deutscher Fahrer. Davon bin ich viele gehabt. Er ist dann Enduro-Meisterschaft gefahren. Er ist die World Superbike-Meisterschaft, glaube ich, auch mitgefahren. Ist einer, sag mal, der Top 3 deutschen Fahrer, Top 5 deutschen Fahrer. Und den hatte ich angefragt. Der hat doch wirklich gesagt, ja, er wäre bereit für ein Interview. Weil ich habe auch selber gesagt, ich finde als Problem in Deutschland, dass der Motorsport, also Motorrad-Motorsport, gar nicht gefördert wird, gar nicht gesehen wird. Und ich will auch alles für tun, dass das viel mehr in die Wahrnehmung geht, dass auch gerade die jungen Leute, die ich ja hier erreiche, viel mehr dafür brennen. Weil ich meine, ich finde MotoGP ist, also ich habe gerade eine ganz dunkle Phase, weil es halt gar kein MotoGP gibt, aber gerade in Spanien ist die Nachwuchsförderung so groß und deswegen, wenn du in die MotoGP-Klasse guckst, da gibt es nur noch Spanier inzwischen. Das ist halt, Und in Deutschland kämpft hier so ein Florian Alt um irgendwie jeden Sponsor und mal gucken und hier irgendwie Rennstreckentrainings. Naja, eigentlich kannst du nur nach Cartagena fahren oder so, weil ja, Deutschland.
Ausland, genau.
Also selbst im Sommer geht in Deutschland wenig halt.
Ja, und es ist halt, da muss man halt vielleicht auch einfach, da muss man selber einfach aktiv werden und auch irgendwie dann mal, ja, zum Beispiel da auf sein, darauf beharren und irgendwo auch dann, ja, das fordern, dass man da also Platz für bekommt. Und das fängt ja schon bei so ganz simplen Sachen wie einem Wheelie-Spot an, wo man momentan immer darauf angewiesen ist, dass also irgendeine Privatperson sich erbarmt und dir also deine, die Privat-, die Asphaltfläche zur Verfügung stellt. Und selbst bei so banalen Situationen wie jetzt beim Anlassen, wo also halt, da kommen halt 500 oder 1000 Leute, die sind halt da und die kommen auch nächstes Jahr und ja, da sagt halt der Bürgermeister einfach, ja, machen wir platt, da schicken wir 22 Polizeiautos und einen Heli hin, wo ich gar nicht wissen möchte, was das an Steuern kostet, anstatt, dass man vielleicht im Vorfeld einfach mal, da sind Leute, die auch sowas organisieren würden, die da Lust drauf haben, anstatt dass man sowas halt einfach vielleicht mal klärt. Ne?
Ja, das ist. Ja, ist halt genauso wie Rennstrecken. Also, dass in Schönerlinde nicht mehr so viele Supermoto-Rennstreckentage stattfinden. Also, früher gab es jedes Wochenende die Möglichkeit, da zu fahren. Und inzwischen hat man 3 Termine, weil ja, die Anwohner haben sich beschwert. Wenn man denkt, also diese Strecke, die ist schon seit Ewigkeiten da. Ja. Die fahren da mit zwei Takt-Karts also, rum. Ja, und diese. Und wie der, wenn der Wind gut steht, kriegst du davon gar nichts mit. Also.
Und also wie gesagt, finde ich asozial, weil das ist jetzt vielleicht ein bisschen krass ausgedrückt, aber ich könnte hier, wie gesagt, ich beschwere mich auch nicht wegen dem Fußballplatz hier so. Und das ist mit Sicherheit genauso laut, weil um den Fußballplatz baut auch keiner eine Schallschutzwand oder so. Und ja, natürlich, wann spielen die? Am Wochenende, wenn man im Garten sitzt und irgendwie seine Ruhe haben möchte. So, aber es ist halt nun mal so und der Sportplatz ist ja auch schon ewig lange und da haben viele Leute Spaß, also sage ich doch jetzt, möchte ich doch nicht der Doofe sein, der sich dann hinstellt und sagt, nee, da ist jetzt aber zu laut, hier mache ich mal eine Messung und übrigens, die parken vorne auch alle im Parkverbot.
Aber das ist halt auch wieder so, das Gesetz gibt eben in Deutschland diese Meckerkultur auch gut her, also es ist ja nicht nur bei einzelnen Sportzentren so, sondern ganze ja, Autobahnprojekte, die seit 30 Jahren im vorrangigen Bedarf gemeldet sind, scheitern über 5 oder 10 Jahre teilweise daran, dass jeder neue Plan wieder angeklagt wird von einzelnen Personen, die, wo das dann irgendwie in der Nähe vom Garten vorbeigeht. Ja.
Aber das geht doch beim Fußball genauso. Das ist doch.
Das machen auch Leute beim Fußball. Also auch Fußballplätze haben Probleme mit Klagen wegen Lautstärke. Muss man ja, jetzt auch klar. mal sagen, ich bin aber, kein Fußballfan, aber die haben auch solche Probleme.
Aber da muss man auch direkt dazu sagen, wenn ich hier den Fußballplatz ankreiden würde, dann würde ich aber gar nicht wissen wollen, was hier im Ort los wäre, weil da hast du dann plötzlich den ganzen Ort gegen dich. Ne? Und das ist halt das, was halt bei den Motorradfahrern dann wieder anders ist. Da ja, gibt es halt diese Gemeinschaft, sag ich mal nicht, die sich dann, die gemeinsam aufstehen und sagt, ey, irgendwie brauchen wir auch unseren Platz irgendwo. Das stimmt, ist ja das, was ich die ganze Zeit meine, ne? Wo man da einfach vielleicht selber aktiv werden muss, dass es sowas halt auch gibt.
Ja, also um das mal abzuschließen, ich hatte ja auch mit Nick oder Lauch geschrieben so ein bisschen so und der war noch an dem Punkt noch nicht so gut informiert und dann hat er aber zum Schluss gesagt so, ja, aber was soll man machen? Soll man gar nichts sagen, die Fresse halten? Nee, also natürlich kann man schon Stellung nehmen, aber ich fand den Zeitpunkt und die Hysterie zu früh und zu krass und am Ende kam es ein bisschen drüber, wie militante Motorradfahrer die anderen Leuten weiter auf den Sack gehen möchten. So, ich will aber laut sein in dein Dorf, wo ich am Samstag mal hinfahre. da gab es, hätte es, glaube ich, andere Möglichkeiten gegeben. Aber wie gesagt, ist ja von Tisch, ist ja seit einer Woche weg davon auch wieder gar nichts, ja.
Ja, und besser zu früh als zu spät, ne? Also, ich fahre ja auch gern ohne Killer. So, das ist ja, ne? Aber wie gesagt, wenn ich halt irgendwo sehe, keine Ahnung, gerade wenn irgendwo diese Schilder stehen, bitte Ruhe oder so, dann mache ich halt auch nicht am Ortsausgang den Hahn auf, sondern ich fahre halt noch eine ganze Ecke weiter und dann irgendwann, ne? Klar, das hört auch trotzdem jemand, das weiß ich auch, aber ja.
Ne? Ich glaube auch echt, das Allerschlimmste sind wirklich diese Motorradstrecken, wo dann wirklich noch oft Häuser zwischenstehen und die Leute, die haben so eine Hass in sich.
Ja, du musst halt überlegen, das geht ja so weit, dass Leute anfangen, Ölspuren zu legen oder irgendwo Rollsplit in die Kurven zu legen, was ja einfach Ja,
Mord ist. Ich war kurz bevor wir auf der Rennstrecke gefahren sind, war ich einen Tag im Weserbergland. Und selbst da hatte ich wieder die Situation, wir fahren wirklich ganz, ganz sachte eine Strecke und sind zu dritt gewesen. Die ersten beiden, da war ein Typ auf der Straße, ein Anwohner, der direkt an der an so einer Straße wohnt, ist ja schon so an den Straßenrand gegangen. Und bei mir stand er dann schon auf der Straße und hat schon so einen Schlag oder was auch immer angedeutet. So, sowas hatte ich auch schon mal.
Hatte jeder schon.
Genau, aber ich war übersehen mit den Jungs verbunden. Ich so, ey, wollen wir umdrehen? Und die haben so, nee, komm, lass sein. Aber das war, ich muss mir die GoPro-Aufnahmen unbedingt nochmal angucken. Aber das war, Junge, was für ein Hass muss er in sich haben?
Ja. Ich hatte das auch mal, ich glaube, das wird auch jeder ja irgendwo fühlen können. Hatte jeder schon mal so eine Situation und wenn man dann irgendwie 16, 17 ist, dann hält man an und hört sich das an, lässt sich irgendwie klein falten und gibt vielleicht ein bisschen Kontra, aber nicht so richtig. Und inzwischen mache ich das wirklich gerne oder auch, weiß ich auch noch, am Cabrio vorbeigefahren, die standen da und seine Frau zeigt mir oben raus den Mittelfinger. Ich umgedreht gefragt, ja, was ist eigentlich ihr Problem? Mhm. Und dann kommt immer als erstes der Spruch, ja, wir sind ja selber auch Mopedfahrer.
Aha.
So. Erstmal rechtfertigen,
ja
klar.
Ja, genau.
Und dann auf diese Sympathie kommen.
Ja, ja.
Das ist sogar mein meistgeklicktes Video auf YouTube, wo dieser Typ versucht, mich zu schlagen. Und da war ich irgendwie 19 oder so, da war ich eigentlich nicht so, wie du gesagt hast, da war ich eher so, ich fahre lieber weiter. Aber jetzt wäre ich eher so, dass ich die Leute anspreche, aber da haben halt die Jungs so gesagt, komm,
mir geht's auch nicht darum.
Genau. Aber ich hätte trotzdem mal so kurz gefragt, was los ist, weil.
Ja, genau.
Also, vielleicht fahren manche die Strecke wirklich asozial und auch wieder hinher andauernd nochmal, aber wenn man da einmal vorbeifährt, ey, komm.
Es geht ja auch nicht darum, dass man dann irgendwie einen Konflikt haben möchte mit den Leuten, sondern es geht mir darum, dass ich auch bei denen natürlich irgendwie, wenn du bei denen das mit denen klären kannst, dann klärst du das nicht nur für dich und ihn, sondern auch für andere. So.
Oh, das kommt aber auch drauf an, wie die selber dann drauf sind. Ne? Gibt auch ja, so richtige klar. Arschlöcher,
ja, klar.
Die selber nicht auf Argumentation aus sind. Und die kann man dann auch selber mal zusammenfalten oder eine ordentliche Debatte starten. Weil dann sind die nämlich meistens ganz schnell ganz klein. Und dann gibt's halt Leute, die sind direkt nett, merken man es selber nett und dann löst sich der Stress meistens in Wohlgefallen auf. Gibt halt solche und solche, ne?
Ich habe es nur einmal so gehabt, da bin ich durch die Kleingartenanlage gefahren, also es ist eine Riesenstraße zwar, das klingt jetzt so, aber es ist wirklich ein Riesenweg und auch aus meiner Kindheitshut sozusagen, wo ich aufgewachsen bin, da hat mich auch einer angehalten und meinte, ja, ob ich bescheuert wäre, so schnell zu fahren, ich bin 30 gefahren, ja, hier ist Schritttempo, okay, wusste ich nicht, sorry. Und er hat sich ein bisschen reingesteigert, wo ich irgendwann, ich sag dann den Leuten immer, ey, Du sprichst jetzt hier auch gerade jemanden, der jetzt nicht mehr 16 ist und für die blöde oder so. Meine, ja. Aber eher Verständnis für schaffen und sagen, okay, ich verstehe, was dein Problem ist. Versteht, okay. Und versuch ein Depp mal zu lösen.
Genau.
Relativ.
Und dann damit bewirkst du ja auch, dass er beim nächsten nicht mehr auf die Straße springt. Hoffentlich.
Ja. Na? Selbst William, also ich kenn's nicht. Also letzten Endes, wir haben hier nicht Motorradstrecken. Wir haben jetzt nicht Strecken, die krass frequenziert sind von Motorrädern. Das haben wir ja hier eigentlich nicht. Aber William war ja bei Sebastian in der Eifel gewesen und William hatte so ein paar Situationen gehabt, wo der wirklich der blanke Hass ihn entgegenschlug und auch eher so, was haben die Leute vom Problem mit mir? Also wurde so angewichst und gleich einfach einen kleinen Waldweg mal hochzufahren, zu gucken, was da ist und wieder rauszufahren, also mit so einem Supermoto so reinzurollen und rauszurollen, kamen gleich Leute und meinten, ja, zeig dich an. Also mal, wo er William auch sagt, ja gut, dann zeig mich an, aber was ist jetzt das Problem? Gut, wollen wir uns da gar nicht drauf so viel einschießen letzten Endes. Mehr Verständnis für den Gegenüber bringen und das
genau, bei sich selber anfangen.
Milan, du hattest heute noch gesagt, du holst morgen dein Bike ab und dann willst du Twitch streamen. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, safe. Ja, das habe ich die Leute im Stream, die fragen schon so lange, was für ein Bike das wird. Das ganze Thema zieht sich ja auch schon übel lange. Ich habe eigentlich das Ding war schon, also es ist so eine kleine Kooperation mit Yamaha und das Ding war eigentlich schon durch. Da hatte ich die EXC noch nicht mal verkauft. Also da hatte ich meinen Preis und alles, da stand schon, war alles in trockenen
Tüchern. Also ich will so ein bisschen auf Twitch mich reinbiegen sozusagen.
Ja, komme ich gleich zu. Und seitdem habe ich natürlich immer gesagt, ja, neues Bike kommt, hat sich wegen Corona gezogen und die Leute fragen. Und da habe ich schon immer gesagt, ey, pass auf, wenn ich die abhole, dann mache ich einen Stream aus dem Auto und dann seht ihr es im Stream einfach als allererstes. Ne? Und das Problem ist, bei mir leider mein Handyvertrag. Also ich sehe das morgen auch schon wieder schwierig. Ich hoffe halt, dass das da geht. Das ist eigentlich ein relativ belebtes Gebiet überall. Ja, hoffe mal, dass mein Handyvertrag das Ganze stemmt. Aber ich wollte jetzt eigentlich auch zu Telekom wechseln, weil als ich da mit Basti unterwegs war, also im LKW, der hatte Telekom Unlimited und das ging so gut. Das war Hammer.
Jetzt in letzter Zeit immer mehr, ich glaube, ich hatte mit Dilo schon drüber gequatscht, Moji war wohl der Erste, der auf Twitch live war beim Motorradfahren.
Und ja, habe ich auf jeden Fall als erstes gesehen, ja.
Ja, und Mon, hast du sowas schon mal gesehen? Oder kanntest du sowas?
Ja, ich glaube, als Nick noch mehr bei uns unterwegs war, also Lauch mit Schlauch, gab es mal von Hagen und Max einen kurzen Stream oder so.
Stimmt, das hat Nick mir auch mal erzählt, ja.
Genau, das war mega kompliziert mit mehreren Handys und sowas.
Irgendwie, ja, damit und die auch sind gleichzeitig zu zweit gefahren, Chat, ne?
Genau, die sind zu zweit gefahren und ja, das genau, war mega kompliziert. Die Qualität war nicht so nice, aber die haben es hinbekommen. Und ich glaube sogar, die waren vor Moji. Aber will ich jetzt auch nichts Falsches sagen.
Aber zu zweit ist schon was anderes so. Alleine bist du schon mal, da hast du ja einiges zu tun quasi auf dem Motorrad noch.
Ja, klar.
Genau, und das machen jetzt auch verschiedenste andere Motovlogger eher. Also auch Kulewu hat das gemacht. Der ist von Berlin in den Harz gefahren, am nächsten Tag 8 Stunden in dem Harz gefahren und am nächsten Tag nach Hause gefahren. Alles live. Der war in einem Tag, war der 8 Stunden lang live. Durch den Harz. Und ich dachte auch mal, hä, wie machen die das und so? Die haben einen Router im Rucksack drinne mit mehreren SIM-Karten drinne, die halt auch Telekom Unlimited, O2, Vodafone.
Genau.
Damit alles abgedeckt
kostet ist. Kostet 1.000 Euro das Ding. Das ist kein Router, sondern das ist quasi ein kleiner Computer mit drin. Und der kann dir dann nämlich auch zum Beispiel im Stream, also erstmal grundsätzlich, du kannst auch über deine GoPro streamen, übers Handy. Das geht auch. Dann hast du nur halt keine Chat-Einblendung, dann hast du keine Alerts und sowas alles. Das funktioniert dann alles nicht. Und wenn du das alles haben willst, also auch deine ganzen Sachen, dann kaufst du halt diese Box. Und mit der kannst du zum Beispiel auch einstellen, wenn du, die hat 4 SIM-Karten-Slots, meine ich, wenn du trotzdem kein Netz haben solltest, dann kann die vom Server ein Video abspielen, wo du also vorher dann, keine Ahnung, Werbung drauf machst oder was auch immer. Und solltest du dann also eine Minute lang oder so keinen Empfang haben, dann wird das sozusagen überbrückt mit diesem Video automatisch. Ja, also ist ziemlich geil, das Ding, aber halt auch ein Taui plus laufende Kosten in Form von Handyverträgen, wo du mit Sicherheit nachher auch bei 200 Euro im Monat bist.
Genau, ich habe es bei Kuhle wohl so als erstes so richtig mitbekommen. Und dann hat ein Kollege von mir angefangen, der Markus oder The Serious One. Und ich muss gestehen, ich bin kein Fan von diesem Motovlog-Zeug letzten Endes. Ich verstehe den Punkt halt nicht. Ich mag das aber immer, Markus zuzugucken, weil er macht das fast täglich, wo der gerade in Berlin unterwegs ist so und quatscht halt so ein bisschen. Er hat halt auch noch eine kleine Community, so, also noch, ich denke mal, das wird bald
ist auch geiler.
Ja, weil ich kann meistens halt was in den Chat schreiben und er liest es nicht bei der Fahrt, er guckt mal auf die Ampel rein, kann halt irgendwelchen Bums in den Chat schreiben, er reagiert viel, also da ist viel Interaktion dabei und
ja, genau.
Ich finde das halt eigentlich ein richtig cooles Format und ist jetzt nur nicht die Content-Empfehlung des heutigen Tages, aber ihr könnt das gerne mal machen. Ich glaube, da freut er sich sehr drüber. The Serious One auf Instagram oder auf Twitch. Der versucht gerade möglichst täglich da vom Bike zu streamen, baut sich da gerade was auf. Ich war auch schon mal live dabei, als ich, hat sich so ein bisschen in den Kommentaren hochgeschaukelt, weil er wusste nicht, was er an den Tag machen soll. Und ich meinte so, komm zu meinem Spot und zeig mir ein paar Wheelies. Also er fährt so eine Z1000, so ein richtiger Trümmer. Und kann halt nicht keine Wheelies und meint dann so, ja, mach ich. Also ich komme vorbei, zeig dir ein paar Wheelies oder gib mir dein Bike, dann zeige ich dir mal, wie das geht. Hat sich so ein bisschen hochgeschaukelt und dann hat man sich dann doch getroffen mal. Und ja, ich selbst, oder könntet ihr euch das vorstellen, einfach so mal 2 Stunden live irgendwo durch die Gegend zu fahren?
Ja, safe.
Ja?
Also bei mir, safe. Ich finde es, also ich finde das ziemlich cool mit dem Stream. Das ist auch genau mit diesen kleinen Gruppen, wie du das sagst, ist Hammer, weil du kannst auf alles eingehen. Du hast eine viel engere Community. Die Leute reden untereinander und so. Das finde ich mega geil. Und wenn ich so ein Ding hätte, würde ich safe auch machen. Ne? Das einfach rumfahren, irgendwo ein Foto machen oder so. Dann die ganze Zeit schön live dabei. Also ich finde das cool.
Auch Wheelies machen?
Ever. Ich glaube, dass du da mit Twitch Probleme bekommst. Da bin ich mir aber nicht sicher.
Also Markus lebt jetzt immer sein Tacho ab.
Ja, das ist halt das wieder das Problem nachher. Du bist halt die ganze Zeit live, ne? Und das kann halt jeder sehen. So.
Ja. Ich habe manchmal.
Also ich finde Streaming.
Ja, mach die.
Ich finde Streaming auch echt interessant, würde aber, glaube ich, erstmal nicht auf dem Motorrad anfangen, sondern so eher wie Milan von irgendwo Festem, wo ich nicht unterwegs bin. Aber wenn man da dann so ein bisschen drin ist, also Milan hat ja schon ein bisschen mehr Erfahrung, dann könnte ich mir vorstellen, dass es echt in unserem Metier, in unserem Hobby nochmal ein richtig voll cooles geil. Upgrade, ne?
Ja. Ja, wenn du dir vorstellst, irgendwie am Spot oder so, was da immer alles los ist und so, also das ist, ich hätte da mega Bock drauf, aber bei mir ist es halt momentan einfach, ja, diese Hürde, dass du sagst, gut, ich kaufe mir jetzt dieses 1.000-Euro-Ding und Handyvertrag wollte ich jetzt eigentlich eh machen, also dann
würde es gehen. Ich glaube, Markus hat das anders gelöst. Also ich will ihn jedes Mal fragen, komme dann halt so in den Stream und dann sagt er, ja, also so funktioniert mein, also ne, habe ich jetzt mal erklärt, wie mein Setup mal wieder funktioniert. Und ich so, ja, okay, jetzt muss ich nicht fragen. Vielleicht frage ich ihn einfach mal irgendwie auf Arbeit oder so.
Ja, mach das mal.
Weil der meinte, er hat ein anderes Setup, was günstiger ist. Aber dafür hast du halt nicht irgendwie 4 SIM-Karten, sondern eher eine bis 2.
Ja, reicht ja. Also ich will eigentlich eh erstmal nur, ich will auf Telekom switchen, mit der will ich es probieren und ich hätte notfalls noch die O2, weil ich ja das Kündigen verpennt habe. Man kennt's.
Ja.
herzlichen Glückwunsch.
Ja, ne, schön noch ein Jahr dran gehangen.
Ich fand's lustig. Also vielleicht ergibt sich das nochmal, dass ich mit Markus mal fahre, weil ich finde es halt, weil die haben ja nochmal eine andere Community. Also die sind ja, die haben ja ihre Motovlogger-Community. Wahrscheinlich kannst du ja wirklich so sagen, ja, schreibt mal eins in den Chat, wer die Fatheads kennt. Und dann so, nix. Aber für die ist halt Supermotos, Wheelies und wenn Markus daneben fährt und einfach nur zuguckt, wie du einfach vierten Gang über die Landstraße mit 70 Wheelie fährst und zuguckst. Aber wenn du jetzt irgendwie so...
Rastet der Stream-Chat aus.
Also, ja. Ich finde es ein geiles Format, guck da rein.
Wie heißt der? Ich finde das gerade nicht auf Twitch.
Auf Twitch, Serious One.
So. Ja, aber ohne The.
Ja.
Also ich finde einen, der hat das letzte Mal vor einem Monat gestreamt. Die haben beide vor einem Monat gestreamt. Das sind die doch nicht.
Nee, warte mal. Jetzt ist natürlich, ich pack das bei dem Podcast mal in die Dings rein, in die Shownotes und dann könnt ihr reingucken.
Okay.
Ist halt irgendwie schon interessant so, weil die meisten fahren einfach, also jetzt um nochmal so dieses Hobby und ja, man macht das öffentlich, aber Motorradfahren ist ja eigentlich so ein Ding für einen selbst, zum Runterkommen. Und ich hoffe einfach, dass man, ja, wenn man sowas macht, dann trotzdem noch die Zeit hat, Motorradfahren so zu machen, wie es die meisten machen, sage ich mal so. Ne? Das weiß ich jetzt nicht, wie es zum Beispiel bei so einem Coole Wo ist, ob der auch nochmal für sich fährt oder halt weißt bei allen anderen Motovloggern, weißt du?
Also ich finde, beim Schrauben in der Werkstatt zum Beispiel, das war bei mir auch immer so, dass ich sage, ja, das ist so ein bisschen die Zeit, in der ich für mich irgendwie was mache. Und ich muss sagen, dass ich es eigentlich, also ich finde es schon schön, wenn der Stream läuft, weil du von da immer noch mal Input bekommst. Und irgendwie ist das einfach so ein netter Raum, in dem alle miteinander ja kommunizieren. Und das ist auch schöner als irgendwie Instagram oder YouTube, weil da ist es meistens halt, dass du nur... dass die Person nur mit dir kommuniziert und selten die Community untereinander. Und ich finde, auf Twitch ist es halt so, dass die Community sich sehr wohl untereinander kennt und auch untereinander schreibt und so. Und das finde ich ziemlich cool. Also man bietet einfach nur so einen Raum. Und es ist auch nicht so, dass du dauerhaft davor stehen musst und irgendwie moderieren musst, sondern das ist auch okay, wenn du mal irgendwie 2 Minuten da einfach nur im Bild stehst und dann dein Moped schraubst. So, das, keine Ahnung, das, ne?
Und ich will es mal ausprobieren. Also ich habe jetzt nicht so diesen Werkstatt-Style, aber
hast du morgen frei?
Ja.
Du könntest natürlich, wenn du willst, mein Bike mit mir abholen, da wollte ich streamen.
Wo müssen wir hin?
Nach Neuss.
Nice.
Okay. Stunde 45. Es wäre geil. Weil, das wissen auch die wenigsten, ich glaube, mein erster Livestream war mit Dilo, als wir in Harz gefahren sind.
Das war aber Instagram, genau.
Genau, das war Instagram. Aber das war das erste Mal, dass ich live gegangen bin. Da war ich so aufgeregt, wir davor waren. So, sitzt das jetzt alles hier?
Ja, genau. Also wenn ich jetzt halt Livestream würde, weiß ich nicht. Also bei den meisten Mainstream-Livestreamern ging es ja dann mit Gaming los, dass sie halt neben dem Gaming gestreamt haben und dann ja eigentlich auch so zum Sprechen gekommen sind. Und gefühlt schaut man sich ja eigentlich nur noch die Sachen wegen irgendwelchen Real Talks oder so an. Ich weiß nicht, wenn ich das machen würde, würde es vielleicht irgendwie anfangen, dass man wirklich sich Videos anschaut. Ich finde immer noch den Gedanken cool, was Martin und ich auch schon mal überlegt hatten, wenn es nochmal irgendwann so eine Edit-Szene in unserer Community geben würde, dass man solche Videos sich anschaut und in irgendeiner Form bewertet oder so.
Ja, aber die gibt's ja auch, indem du die supportest mit sowas.
Ja, genau.
Also da musst du ja, das ist ja das Huhn- und Ei-Prinzip, ne?
Ja. Aber so. Ja, also ich bin kein Twitch-Fan. Ich habe mir das eigentlich nie angeguckt, weil genau, ich habe ja keinen Bock, irgendwelche Leute beim Reden zuzugucken oder die halt, ich bin jeden Tag 5 Stunden live und versuche irgendwas zu quatschen. Ja. Ich gucke dann aber wieder lieber Leute zu beim Zocken. Also bin dann halt,
ich ziehe mir halt diese ganzen Streaming-Ausschnitte einfach immer so, keine Ahnung, bei den ganzen alltäglichen Sachen ein, wenn du irgendwas im Haushalt machst, morgens irgendwie beim Zähneputzen oder so, ziehe ich mir irgendwie von Monte oder was auch immer ins Scope, ziehe ich mir irgendwelche Streaming-Ausschnitte rein. Ja. Bin ich irgendwie voll unterhalten, so. Ja. Einfach nur so ganz, ganz, ist ja keine qualitativ hochwertige Unterhaltung, aber ist halt lustig.
Ja, genau, und wegen sowas habe ich eigentlich gar keinen Bock. Also gut, deutsche Sachen sowieso nicht, aber ich sag mal, jemanden bei Minecraft grinden zuzugucken, finde ich jetzt nicht verkehrt. Ah, ja. Aber ja, mal gucken, was daraus entsteht. Also letzten Endes hat ja Sommersaison ja gerade erst angefangen und denke mal, da werden auch mehr dazukommen und da wird sich auf jeden Fall was entwickeln. Und ich denke mal, das ist so die nächste Stufe von unserer, sag mal, Szene, wie Content halt erstellt wird. Also wir hatten ja so ganz lange sozusagen diese Motorrad-Edits, wo ich sag mal, Dilo, ich, Querli, Madis ja herkommen, David Bost und so. Dann kamen ja die Moto-Vlogger auf einmal, also Blackout, Moji, Coole Wu und wie sie nicht heißen. Und jetzt wird, glaube ich, eher dieses Streaming-Thema die nächsten 2 bis 4 Jahre uns begleiten. Davon gehe ich mal aus, dass das die Zukunft ist.
Und ich glaube, dass die ganz Großen, die aus der Motorradszene kommen, den Sprung immer weiter in die Mainstream-YouTube-Szene.
Ja, für Moji gilt das, aber irgendwie für Sören nicht und David auch nicht, finde ich.
Also ich könnte es mir schon vorstellen, dass es immer, also irgendwie hat jeder große Influencer oder was auch immer, klar, seinen Ursprung in einer Nische. Klar, Gaming ist fast keine Nische, ist ein riesiger Markt. Und irgendwann löst sich das immer mehr und man wird halt eine allgemeine Person des öffentlichen Lebens.
Ja. Aber Gaming ist ja schon die Überkategorie. Du fängst ja in der Nische an des Spiels.
Ja, genau. Ja. Also ich könnte mir das schon vorstellen, aber das zeigt die Zukunft.
Also bei Moji sehe ich das, dass der das so macht. Der war irgendwie noch nie so richtig in der Motorradszene drin oder so motorradbezogen.
Ja. Mittel zum Zweck.
Das ist bei Sören und David anders, aber die sprechen da auch irgendwie nicht aus. Also bei David erwarte ich das gar nicht so, den verbinde ich auch so stark damit und er sich vielleicht auch. Aber bei Sören denke ich jedes Mal so, boah, du könntest auch andere Sachen machen. Also das muss nicht immer das Motorrad im Mittelpunkt stehen. Also ich finde, der passt woanders auch genauso gut rein. Aber das ist ja seine Entscheidung. Warum sollte ich ihn verurteilen dafür? Also ne, er bleibt ja der Szene treu damit.
Weil du deutsch bist. Weil du deutsch bist.
Deutsch bin?
Das reicht.
Alman Martin.
Genau, Alman Martin.
Erstmal meckern, Beschwerde einlegen.
Nein. Aber letzten Endes ist es ja irgendwie so eine Opportunity, also der, irgendwie der logische Schritt ja für viele Influencer. Oder ich meine, wie viele Leute aus dieser COD-Szene kommen letzten Endes, die wir heute gar nicht mehr so wahrnehmen als diese Gamer-Leute. Also da gibt's so viele. Ist ja egal. Es gibt viele deutsche YouTuber, gerade Männer natürlich, die kommen halt aus dieser frühen COD-Szene und haben damit gar nichts mehr zu tun, ne? Also haben sich davon abgelöst.
Genau, mal sehen, was da so bei uns passiert mit den ganz Großen.
Denke ich mal. Ansonsten hier, Dilo, du hast ja sozusagen, wir hatten das letzte Mal gesprochen, das war ja noch bevor wir das Comeback-Video gefilmt haben. Das war ja so eine Zeitblase damals gewesen und das war ja so abgesprochen, dass wir das dem Broadcast veröffentlichen, wenn dein Comeback-Video kommt. Jetzt kam das ja und du hast ja ein paar Videos hinterhergeschoben sozusagen. Du machst ja jetzt so immer regelmäßig wieder YouTube-Content. Bist du zufrieden damit? Wie läuft's? Also was machst du jetzt sozusagen anders, dass du wieder Bock hast, Videos zu machen, weil es war ja so ein Thema, du hattest ja gesagt, ein bisschen fehlt die Motivation. Und
genau, also um es nochmal ganz kurz zu fassen, ganz, ganz viel Grund für die Inaktivität von mir war ja auf jeden Fall der Job, aber das hatte ich auch im Rapcast gesagt, zusätzlich hatte ich mich an diesen Edits auch ein bisschen satt gesehen und keine Ahnung, wenn ich jetzt einen entspannteren Job gehabt hätte, wäre vielleicht alle 2-3 Monate mal ein Edit gekommen oder also so viel Lust war dafür auch nicht mehr da. Und dadurch, dass ich ja dann quasi mit diesen Comeback-Videos, die ich dann nochmal dieses Jahr nachgereicht habe, nochmal alles offen gehalten habe und gedacht habe, komm, jetzt versuche ich einfach mal das alles zu erzählen in einem Vlog und probiere das Ganze mit dem Vlog nochmal, was ich letztes Jahr schon mal gemacht habe und mir so ein bisschen gedacht habe, nee, so ganz ist es nicht mein Ding. Da habe ich jetzt irgendwie schon, also das fühle ich jetzt schon immer mehr, sag ich mal. Und genau, probiere das jetzt einfach ein bisschen aus. Ich habe aber auf jeden Fall vor, jetzt auch wieder ein Edit zu machen, weil dadurch, dass ich diese Vlogs gemacht habe, bin ich viel, viel häufiger gefahren. Und es ist ja auch immer nur kurz ein Vlog entstanden in 10, 20 Minuten. Und den Rest des Tages wurde Motorrad gefahren und trotzdem coole Aufnahmen gesammelt. Und daraus werde ich auch bald wieder ein Edit schneiden. Genau, aber so für den wöchentlichen Content habe ich jetzt diese Vlogs, die so ein bisschen so eine Mischung aus Edit und Vlog sind, gemacht.
Also das Format so ein bisschen abgeändert und damit dann auch wieder die
Motivation da. Genau, es ist nicht einfach nur so, dass ich Kamera an, 10 Minuten durchlabern, keine Ahnung, wenn man 30 Minuten gelabert hat, immer nur Cuts setzen, genau wo man gesprochen hat und das Ding geht raus, sondern ich versuche, im Hintergrund läuft ein Beat, ich lasse den ab und zu mal wieder laut werden, schneide ein bisschen was, kurz fahren oder so weiter, dann filme ich nochmal was mit einer Kamera von außen, dass es nicht nur GoPro ist. Und ja, das ist teilweise noch ein bisschen lang alles und das versuche ich jetzt immer mehr zu verbessern, komprimierter zu machen. Und das ist, denke ich, halt gerade so eine Evolution. Aber mir gefällt einfach der Gedanke, dass ich jetzt einfach richtig frei bin und quasi machen kann, was ich möchte, über Sachen sprechen kann, wie ich möchte.
Hm. Ist jetzt bei dir irgendwie so der Drang da, irgendwie regelmäßig jetzt wieder Content abzuliefern oder so wie es kommt und geht's ja raus, oder?
Also ich werde jetzt auf jeden Fall versuchen, so einen Vlog mindestens einmal die Woche dazulassen. Ich hatte jetzt sogar ganz am Anfang teilweise zwei oder so, aber einen die Woche, das ist auf jeden Fall voll machbar. Und das muss auch sein, um überhaupt da wieder ein bisschen Reichweite reinzukriegen, weil ja, ich habe das ein bisschen beobachtet. Solange kein neuer Content kommt, bleiben wirklich die Aufrufe pro Tag so gering. Und wenn du dann einmal die Woche diesen Peak kriegst, dann pushst du halt ja die Gesamtaufrufe vom gesamten Kanal. Und deswegen allein würde ich es gern versuchen, einmal die Woche sowas zu machen. Und keine Ahnung, Edits weiß ich nicht wie oft, aber Traumvorstellung wäre einmal im Monat das zusammenfassen, was man noch erlebt hat zusätzlich.
Ist er noch da?
Nö.
Hallo? Ja, jetzt ist er wieder da.
Oh.
Traumvorstellung wäre einmal im Monat Edits, meintest du, oder?
Genau, ich war kurz weg, okay. Ja, also ich habe nur gesagt, Traumvorstellung wäre einmal im Monat ein Edit rauszubringen, der auch den Monat zusammenfasst.
Und ich finde, man hat auch bei deiner Community auch gemerkt, so, die nehmen das sehr dankbar wieder an, dass endlich mal auch wieder Motorrad-Content kommt von dir.
Also, absolut, ja.
Also, dass jemand auch das Feld doch so ein bisschen bespielt anders oder aus einer anderen Zeit noch kommt, weil, ja.
Ja, also das ist echt krass, wie viel, also die Aufrufe sind jetzt noch nicht bombastisch, also für die Reichweiten, die Reichweite, die ich ja immer, die als Zahl da steht, ist halt groß. Das, was jetzt aktuell angeklebt wird, ist natürlich dann wieder klein, aber ich finde halt viel wichtiger so Kommentare und da kommt echt so viel Cooles zurück, mega viel Input und das macht dann wirklich richtig Spaß. Vielen gefällt das Format, schreiben, dass du es anders machst, das ist cool. Und ich weiß nicht, wenn dann jetzt bald wirklich nochmal so ein OG-Edit kommt, fühlen sich, glaube ich, nochmal ganz viele
abgeholt.
Ja,
abgeholt.
Das ist ein guter Punkt. Genau. Ich finde, es kommt überhaupt nicht auf die Menge drauf an, sondern es kommt auch an, wie du die Leute erreichst. Und
ja.
Das siehst du ja an den Kommentaren, wenn auch viele kommentieren und schreiben, ey, keine Ahnung, was auch immer, dann ist mir persönlich das immer mehr wert als nachher eine hohe Zahl.
Nee, also aber ganz ans Leere produzieren ist halt auch irgendwie doof, wenn gar nichts zurückkommt. Aber
ja.
Lieber mehr Kommentare, coole Kommentare, als eine hohe Aufrufzahl und Emojis in den Kommentaren so.
Ja, ja.
Ja.
Das ist also, der Broadcast hat ja genau dieses Problem, dass relativ wenig Feedback zurückkommt. Also jetzt beim Stammtisch wieder mehr. Ah, es gab ja so Folgen, wo gar nichts kam. Also kein Kommentar auf YouTube, kein auf Instagram, keine DM. Und dann guckst du erstmal so, warte mal, sind die Sachen auch wirklich öffentlich oder habe ich es auf privat irgendwo gesetzt? So,
weil ich glaube, das Problem beim Broadcast ist halt, dass du ja eigentlich gefühlt alle 5 Minuten was kommentieren könntest oder jede Minute. Und dann irgendwie so wahrscheinlich einmal darin verfällst, dass du sagst, okay, ich antworte da jetzt irgendwie gar nicht drauf und dann vielleicht noch mal immer zusammenfassend irgendwas so da, ja, ist schwierig. Oder die Leute sollen halt, müssten auf die Themen einzeln eingehen oder da noch mal was zu sagen, ne?
Ja. Das ist, ja, also der Michael hatte mir eine ganz lange Nachricht geschrieben. Könnt ihr an der Stelle mal vorlesen, weil es eigentlich lieb gemeint gewesen. So, fast, also Michael hatte mir geschrieben im Discord, fast alle Folgen sind für mich persönlich mega interessant, insbesondere der Stammtisch war von der Dynamik voll cool zu hören. Ist ja letztens auch ein Lob an euch, ne? Also kann ja an der Stelle auch weitergeben.
Dankeschön.
Keine Ahnung, wie schwierig das ist, an jemanden ranzukommen, der professionell Motorsport betreibt oder früher mal im Fahrerfeld mitgemischt hat. In Form von Florian Alt war das doch relativ einfach gewesen, angeschrieben und nach 10 Minuten ein Ja gehabt. Wir können ja mal gucken, wie bei Kevin Gallas ist. Der kommt ja aus der Szene und der ist Motorsport.
Kann ich dir auch ein Ja besorgen, ich kenne den ganz gut.
Aber das wäre ja auch mal ein Thema, wo man gerne mal was hören könnte. So, ja klar, Motorsport generell. Ganz wichtig, Florian Alt, ich habe dann das alles, da wollte ich vorbeifahren damals und habe es jetzt erstmal sein lassen. Der hat gerade andere Probleme. Ich glaube, alle, die im Rennsport so richtig drinne sind, für die davon leben und die ganzen Events jetzt natürlich ausfallen, die strugglen damit, denn ich glaube, die wollen jetzt auch nicht zusammensetzen mit so einem Podcast und letzten Endes so ein bisschen so Trübsal blasen und ein bisschen so, weiß jetzt auch nicht. Ich denke aber nächstes Jahr, wenn es dann so wieder richtig losgeht und die Leute hyped sind, dann macht das noch mehr Sinn. Ja, das war ja auch so ein bisschen Ziel, auch die MotoGP damit zu bewerben und guckt euch das auch mal an, beschäftigt euch sich damit, bringt es aber nicht, wenn es dann nicht stattfindet. Also das zu dem Punkt. Dann hat Michael weitergeschrieben, gerade was so den Sprung von gelegentlichen Trackdays hin zu regelmäßigen Training auf verschiedenen Strecken angeht und welche Kosten das mit sich bringt. Da können wir auch genauso mal Timo, glaube ich, mal fragen. Der hat da auf jeden Fall mehr Einblick. Denkt man, der wäre da auch dabei. So, naja, und wenn es nicht schlimm ist, was für mich am spannendsten zuzuhören ist, sind die Folgen mit Content-Creatoren, wie die Herangehensweise und Philosophie ist bei Fotos oder wie man Filme macht. Deswegen ist das auch etwas schade, dass der private YouTube-Account keine How-To-Videos mehr gibt. Also klar, das sind ja sozusagen die Folgen halt mit Sebastian oder Dilo gewesen, wo wir darüber gesprochen haben, aber auch Milan ist ja sozusagen ja auch einer der kreativsten Leute, was Fotografie angeht im Business. Kann man die auf jeden Fall zusprechen. Ja. Doch, definitiv. Also
da muss ich jetzt mal, das bedeutet mir von dir sehr viel, Martin. Danke.
Also auch wieder hier Nebeneinsatz. Also William kennt dich ja nicht. Also ich glaube, William, du haben dich ja noch nicht kennengelernt.
Nee,
und
genau.
William hat mir manchmal so Bilder von dir geschickt und meinte, manchmal lädt der echt Cringe-Bilder hoch und ihnen sage ich so, aber keiner von uns fett jetzt, der dich kennt, würde sagen so, ich so, ja, aber das ist halt Milan halt so, weißt du, wir nehmen es halt so hin. Ja. Wo ich auch sage, ey du, der setzt sich jeden Tag hin und überlegt sich, wie er ein neues Bild macht, wie er irgendwas, eine Geschichte erzählt oder irgendwas in ein Bild verpackt letzten Endes. Er macht sich jeden Tag einen Kopf darüber, was gerade aktuell ist und wie er das in ein Bild darstellen kann. Das macht so keiner. Also jetzt nochmal das 200. Wheelie-Bild am Spot hochzuladen, ist einfacher, als sich hinzusetzen und sagen, okay, ich nehme heute den Broadcast auf mit den Jungs und das würde ich ganz gerne fotografisch festhalten. Wie mache ich das so? Und da, finde ich, bist du einer, der es sehr gut kann.
Da kann ich auch kurz was hinzufügen. Also als Finn und Jenrik vom Anlassen zurückgekommen sind, meinten die, oh, war totales Chaos da auf dieser Straße, wo alle Leute gefahren sind und so. Echt mega gefährlich, da ist auch einer irgendwie immer so auf die Straße gesprungen mit Kamera und so und alle hatten Angst, so alles ging völlig durcheinander. Und irgendwann kriegt Finn so ein Bild, was so aus der Ferne ihn bei einem Schleifer so aufgenommen hat, wo so unten der Dreck am Kennzeichen hochfliegt, also so eine Momentaufnahme, wie ich sie, glaube ich, auch fast noch nie gesehen habe im Motorradbereich. Absolut krass. Ja, das Bild hat Milan gemacht und das hängt jetzt bei Finn überm Bett. Und letztens war Timmy bei uns in der Wohnung, bei mir und Finn. Und also Timmy, weiß nicht, ich kenne jetzt die meisten Zuhörer vielleicht nicht, aber einige, also wir kennen den ja, eigentlich alle. Der war ja auch bei dir in Berlin und Dilo kennt den sowieso, Milan auch. Und der meinte so, Alter, was ist das denn für ein Bild? Also der hat das so gefeiert und meinte, unabhängig davon, ob ich das jetzt bin oder nicht, das ist ja eins der krassesten Motorradbilder, das würde ich mir auch sofort dahin hängen.
Ja.
Das habe ich komplett gefühlt. Also es ist echt so ein geniales Bild.
Milan müsste mal sowas einen Sinn machen, so ein kleines Fotobuch mit Bildern.
Ja. Habe ich schon ein paar Mal überlegt. Aber sowas wie jetzt die letzten 2 Minuten motiviert mich wieder für mindestens einen Monat Bilder. So, sowas motiviert mich mehr als jedes Like auf irgendein Bild.
Deswegen habe ich eigentlich richtig Bock, mal mit dir so durch Berlin zu fahren, weil du ja nochmal so ein anderes Auge hast letzten Endes. Und mich würde mal interessieren, was siehst, also ich meine, ich wohne hier, ich bin ja aufgewachsen und so, aber du guckst ja generell nochmal mit den Augen eines Außenstehenden sozusagen auf Berlin rauf.
Eines Dorfkinds in der Stadt.
Genau. Und hast ja dann nochmal einen fotografisch anderen Blick. Also deswegen, da lernt man ja auch irgendwo wieder viel von.
Ja, hätte ich Bock drauf. Safe, lass mal machen.
Quatsch,
und ich weiß noch, kurz noch, um da was hinzuzufügen, ich weiß noch genau, was du meinst, Momme, Ja, da hatte ich nämlich das 400 mm ausgeliehen. Ja, also richtig Overkill. Und ich stand da mit diesem riesen Kanonenrohr auf der Straße und die Leute haben immer so 3 Meter vor mir ihre Tricks gemacht. Und ich aber so, nee, mach das da hinten. Bin schon so übel weit extra rausgelaufen und hab dann nämlich irgendwann halt versucht, also direkt von genau dahinter halt einen Schleifer drauf zu kriegen und musste dafür halt immer auf die Straße springen, weil sonst siehst du es halt, dass du nicht genau hinter bist. Ne?
So ein Foto wollte Maxim von mir machen mit einem 28 mm von hinten. Ja. Alter. Und es war ultra windig in der Wheelie-Strecke. Ich so, ey, Digga, ich fahr dich heute noch tot, ne? Also, aber mit einem Tele macht sich das einfach. Ich habe ja auch so ein paar Mal so ein Bild gemacht. Ich habe einfach mich auf die Straße gestellt und sagen, Vincent ist an mir vorbeigefahren und hat dann die Karre erst neben mir hochgeholt, anstatt irgendwie schon im Coaster angeschossen zu bekommen und naja,
das wäre Fotograf. Das Problem war halt, dass es da halt mega voll war. Es war ja gar nichts abgesperrt, da war auch viel los. Man musste immer nach hinten gucken und dann auf 400 Millimetern den Typen ins Bild zu kriegen, wo er dann schon gerade schleift und dann alles. Das war halt, da war viel Ausschuss.
Ja.
Das glaube ich.
So, also, ja, schön. Wie springen wir hier zurück in die Nachricht von Michael? Michael hat noch geschrieben, dass er das schade findet, dass auf meinem Privatkanal jetzt nicht mehr so viele How-To-Videos kommen. Ist halt wirklich so ein Zeitding letzten Endes, ne? Also, hätte ich mehr Zeit, würde ich viel mehr Content machen letzten Endes. Kriegst halt leider gerade nicht gebacken. Also, entweder ich mache How-To-Videos für euch oder ich gehe 3-mal die Woche abends arbeiten für eine EXE. Also, ich gehe arbeiten für eine EXE gerade. So, auf jeden Fall, okay, ja. Michael schreibt sonst, egal, finde ich auf jeden Fall cool, dass du sowas machst und vielleicht freust du dich ja ein bisschen über positives Feedback und von treuen Zuhörern. Und jetzt auch mal gut, wenn der Text länger wird und ja. Ja, danke Michael dafür. Das ist auch ein Kumpel von Nick sogar, das weiß ich. So, ja, haben wir auch Feedback auch mal eingebracht, aber sowas ist auch relativ selten beim Broadcast, also fast gar nicht oder dass ich mal überhaupt so eine Nachricht in der Form geschickt bekomme.
Mir hatte Jeremias noch eine Sprachnachricht geschickt und meinte auch, dass er das eigentlich ziemlich cool fand, auch mit mehreren Leuten und so.
Ach, der hört den.
Haben mir auch mehrere geschrieben, tatsächlich. Also ich habe auch viel positives Feedback über den Broadcast zu mir bekommen.
Okay.
Ich fand's auch gut und habe deswegen auch Martin geschrieben, wenn du das nochmal machst, wäre ich gerne dabei. Deswegen danke, dass ich dabei sein darf hier.
Wenn Jeremias das hört, wenn du deine EXE verkaufen willst, sag Bescheid.
Oh Gott. Der verkauft die dir.
Okay.
Überleg dir das nochmal, Martin. Überleg dir das nochmal.
Alles eine Frage des Preises. Aber die Karre.
Kennst du Jeremias persönlich?
Kükenmiet halt, ja.
Also, kennst du die Brotdosen-Story von Jeremias und Momme?
Ich war auf dem Kükenmiet Also ich glaube, auf dem Kükenmiet hat er, glaube ich. Lassen wir das nicht jungfrei. Dilo weiß was, glaube ich.
Der hat einfach. Okay, das musst du dir geben.
Darf ich das erzählen? Oder mach du?
Der hat die Brotdose von Mommes Oma verbrannt.
Da ärgere ich ihn heute noch mit. Das tat ihm voll leid im Nachhinein.
Das ist wahrscheinlich noch. Also der Typ ist schon auf jeden Fall eine Person für sich, aber ultra lustig. Aber
ein Grüßer, aber er ist ein herzensguter Mensch.
Ja,
er ist schon
auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall. Also ich kann noch mal kurz was zur Brotdosen-Story hinzufügen. Das ist eigentlich eine witzige Story. Also wir waren alle beim Küken-Meet.
Rip in
und,
Peace, Mommes Brotbüchse.
Meine Oma macht einfach die besten selbstgemachten Chicken Nuggets, so paniert, die es gibt. Und
die würde ich gerne mal probieren, ne? Da lade ich mich mal selber ein. Danke.
Bist herzlich eingeladen. Und immer, wenn ich so mit Kumpels irgendwie wegfahre, in dem Fall war das mit Finn zusammen zum Küken-Meet, dann sage ich meiner Oma vorher Bescheid, dann haben wir die beste Wegzehrung, die es gibt. Und dann kommen wir da an und dann habe ich abends am Lagerfeuer, als wir da alle saßen, noch den einen oder anderen Chicken Nugget verspeist und habe irgendwie die Brotdose unter dem Stuhl liegen lassen. Stehe am nächsten Morgen auf und alles, was nicht nied- und nagelfest war, muss irgendwann im Feuer gelandet sein. Und ich so, Leute, wo sind die Sachen? Wo ist die Brotdose? Wo sind die Stühle? Und irgendjemand so, ja, Jeremias hatte gestern noch ein paar Aussetzer und hat alles verbrannt. Und ich denke mir so, Digga, warum? Es war ja noch nicht mal so mega schlimm, aber ich dachte nur, warum? Warum hat er das gemacht?
Wartet,
Teufel.
Ich ärgere ihn jetzt bis heute noch damit, weil es tat ihm mega leid. Und habe ich ihn letztens durch Zufall, als ich bei Franz Racing Suspension war, also 600 Kilometer oder so von mir zu Hause entfernt, ich gehe da raus, wer steht da? Jeremias. Ich habe ihn begrüßt mit der Aussage, na, bist du hier, um mir eine Brotdose zu bringen? Der hat blöd geguckt.
Das glaube ich. Aber wartet mal ab, bis Walter mit zu den Spots kommt. Dann geht's ab, Freunde.
Aber
mein Bike fährt er nicht Probe.
Also ich sag, aber Jeremias hat dieses Pimpster-Dekor drauf auf seinen 300 der EXC 08 bis 11. Und das war die Karre, die ich damals gesehen habe und dachte mir, jo, so eine will ich haben. Genau, so, ich will 300 EXC, ich will das Baujahr haben und Pimpster-Dekor sieht ultra OG aus. Und das war die Karre, die ich gesehen habe und dachte mir, okay, jetzt, ich will die auch so eine haben. Das war der Startpunkt. Deswegen finde, also, ich würde die kaufen, also, ist natürlich immer eine Frage des Preises. Schreib mir.
Also auf Instagram verkauft er relativ viel. Da siehst du mal ein Fahrrad und dann das.
Also getragene Unterhosen.
Eine Brotdose.
So ein kleiner eBay-Kleinanzeigen Mensch.
Okay. Ich muss noch ein bisschen sparen, dann schreibe ich ihn an. Gut, also wir haben auf jeden Fall eine Menge Quatsch. Ich hoffe, das hat mit den Audioaufnahmen gepasst. Eigentlich nehme ich auch auf meiner Seite nochmal auf, aber wow, auch die Aufnahme hat sich irgendwie mittendrin mal beendet. Also mein Backup. Ich baue das einfach zusammen. Das bauen wir, kriegen wir alle zusammen gebaut. Ansonsten, ja, coole Folge. Wir haben auf jeden Fall über ultra viel gequatscht, ey. Und
wo wir gerade beim Ton sind, an dieser Stelle nochmal ein kleines Shoutout an meinen Bruder Nikita. Bei dem sitze ich nämlich gerade am Computer und darf sein Mikrofon nutzen. Vielen, vielen Dank.
Oh, seht ihr, Shoutouts. Ich habe euch ja nochmal gesagt, wir wollen ja nochmal so ein paar Content-Empfehlungen machen. Wer will anfangen mit Content-Empfehlungen?
Ich habe dieses Mal was.
Okay.
Also, und zwar, der Name ist jetzt ein bisschen schwierig, Nattes Pferd, also N-A-T-T-E-S-F-R-D.
Nee, I-S.
F-E-R-D.
N-A-T-T-I-S, oder?
Nee, E-S.
Okay, ich halte die Schnauze einfach.
Was redest du mir dazwischen, du? Ich lese das doch gerade ab hier. Das
ist deine Content-Empfehlung, okay, keep on.
Ich finde es ziemlich cool, was er macht vom Bildstil her. Also es ist jemand, der halt auch Fotografie versiert ist und da geht's immer mal wieder um Motorräder, Autos und Hunde und auch so ein bisschen Landschaft und finde ich sehr geil, habe ich letztens entdeckt und ja, das ist für mich auch auf jeden Fall Inspiration. Da hätte ich auch Bock drauf, so ein bisschen mehr dieses Reisen mit dem Motorrad. So, da hätte ich mal wirklich Bock drauf, irgendwie Island oder Norwegen oder so. Und deshalb ist das meine Content-Empfehlung.
Mhm. Dilo?
Adrian Guggemoos.
Okay.
Oh.
Sagt mir nix.
Ist Freestyle-Trial-Fahrer. Und ich feiere den übel, weil der macht halt auf Insta immer so realen, weißt du, einmal mit iPhone gefilmten Content von einfach nur richtig krassen Trial-Sachen, was ich eh übel feiere. Und ja, sollte man auf jeden Fall mal abchecken.
Okay. Der fährt auch immer fast seine Freundin um, ne?
Ja, genau. Und der hat jetzt noch vor 2-3 Tagen hat er bei seiner Freundin vom Kopf eine Energy-Dose einfach
Der Robin Hood, der Trial-Fahrer.
Ja.
Okay.
Der heißt auf Insta übrigens AG141. Also.
Okay. Ich glaube, ich verlinke das dann in den Shownotes vom Podcast nochmal. So, Momme?
Ich kann nochmal meinen Ehrenbruder Alko-Performance hier nennen. Also ist nur Autos. Wenig Motorräder, aber ist mega interessant, weil der Junge einfach unglaublich viel technisches Verständnis hat, mit einer guten Prise Fusch dazu. Also von dem momentanen Auto-Content so auf YouTube, das sind eigentlich die Videos, die ich mir gerne mal reinziehe. Also wer Bock auf Auto hat, so einen uralten Golf 2 bastelt er hin und so, ist schon ganz cool auf jeden Fall.
Genau, also der Eiko war ja sowieso, wir kannten ihn ja persönlich, ne, durch die ganzen Geschichten, die wir mit HWK zu tun haben. Und wussten ja, was für ein guter Typ der ist eigentlich, aber er ist ja nie so er war ja nie so prägnant gewesen bei HWK und hat mich natürlich gefreut, dass er dann endlich einen YouTube-Kanal hat und das funktioniert alles sehr gut und ja, freue mich, dass da auch andere Leute mal den Eiko kennenlernen letzten Endes.
Ja, absolut, absolut. Also hat damit seinen Erfolg und das gönne ich ihm auch zu 1000%. Also ist absolut gerechtfertigt.
Genau, weil er wirklich Knowledge hat. Meine Content-Empfehlung ist eine Instagram-Seite, die heißt Meta, M-E-T-A, kuratiert auch ganz viele Inhalte rund um das Thema Motorrad, auch natürlich viel Coffee Racer, Scrambler, aber auch ganz viel Offroad und die sind auch immer involviert in so manche Videoproduktionen. Ich suche zwar gerade nebenbei das Video, aber später gibt es den Link nochmal dazu. Das hat garantiert keine Sau von euch gesehen, ist aber ultra krass, also ist im Prinzip Enduro fahren oder Motocross fahren halt, ich glaube auf, nagelt mich nicht fest, also irgendwo so Domrep oder so oder Thailand, also irgendwo schon wirklich so tropenmäßig und da gibt's halt so ein Ultra-Foto von dem Videoshoot, wie so ein Typ im Prinzip über so eine schräge Palme rüberspringt, das ist halt natürlich ein Motocross-Fahrer, der auch was kann, also ein Ultra-Video.
Dominikanische Republik ist das.
Ja, genau. Und das ganze Instagram-Profil ist Inspiration ohne Ende für mich.
Ich kenne das Video. ich kenne das. Ich sehe gerade, ich bin auf die Seite gegangen und habe dann das Bild auch gerade gefunden, als du es gesagt hast. Und daraufhin ist mir auch das Video, ist echt sehr geil, das Video.
Genau, also für mich ist diese Seite halt auch wirklich sehr erklärt, also ja, fördert meine Kreativität sozusagen, inspiriert mich auf vielen Ebenen und ja, kuratiert halt
Inhalte. Absolut, wenn man mal so eine Bildidee oder so haben möchte, wo was nicht einfach 0815 wie in unserer Szene oft das Bike ist, einfach nur, kann man sich da echt mal Inspiration holen, ey.
Genau. Ja, die hatten auch so einen komischen, also da an der Stelle muss man auch sagen, die hatten auch schon mal sowas gehabt, dass sie so Shoutouts geben wollten, wenn man sie in den Hashtag erwähnt hatte. Und dann sollten sogar die 10 besten Fotos in die engere Auswahl kommen. Und dann hatten sie noch die Maßgabe, es muss auch gepostet worden sein in den letzten Monat. Und dann haben sie sich irgendwie selber nicht dran gehalten. Also Sebastian hatte dann da auch teilweise ein paar Sachen getaggt damit und letzten Endes kam einfach nicht in die engere Auswahl. Dafür kamen aber andere Leute in die Auswahl, wo die Bilder schon seit einem Jahr hochgeladen waren. Das war alles ein bisschen komisch. Dann hatte Sebastian auch gesagt, er ist ein bisschen, ja, hat ihn verwundert, dass man da seine, dass sie ihre eigenen, ja, Maßgaben ja auch nicht gerecht werden. Also hat er wirklich freundlich nachgefragt. Darauf haben sie ihn sofort geblockt. Ist halt auch nicht cool. Aber letzten Endes, ja, die Seite an sich für einfach passiv sozusagen Content zu genießen ist halt super. Ja. Ich glaube, damit, jetzt ist aber gut hier. Lang genug Podcast auf jeden Fall.
Knapp an den 2 Stunden.
Genau. Ja, danke, Dilo, dass du Gast bei uns hier warst. Gerne wieder. Und ich sag ciao, bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao. Ciao. Tschüss.